Es ist Montagabend. Ich war schon das ganze Wochenende als Busfahrer im Einsatz und schon wieder sitzen wir im Besenwagen. Heute ist allerdings auch Platz für dich, was auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft doch recht eng geworden wäre, muss ich zugeben. Von Stuttgart aus machen wir uns dann langsam auf den Weg in die Bretagne und knobeln aus, was da wohl die nächsten 3 Wochen so passieren könnte. Und wenn ich auf dem Weg so nachdenke, es werden zum Radsport-Highlight des Jahres dann auch schon wieder 3 Jahre Highlights in dem Radsport-Podcast. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und wer belegt die Baguettes mit Brie? Rafa Custom, merci.
Richtig ein Hingeleimt.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
BrainFact. Da ich vom ganzen Hin- und Herfahren und den ganzen Eindrücken so aufgekratzt bin, bin ich froh, was Natürliches zum Runterkommen gefunden zu haben. Wir hatten Produkte von Brain Effect schon vor einer ganzen Weile mal hier im Podcast und seitdem benutze ich für solche Fälle das Sleep Spray. Klar, das klassische Glas Rotwein hilft, aber so als Sportler will man sich ja dann doch nicht immer unbedingt ein Gift ins System kippen. Ob du jetzt von der Arbeit, von Reisen oder von sehr hartem Training aufgedreht bist, das Sleep Spray von Brain Effect ist ein guter Hebel für erholsamen Schlaf und somit wesentlich bessere Regeneration. Es funktioniert mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin, das über die Mundschleimhaut sehr schnell und gut aufgenommen werden kann. Du sprühst 4 bis 8 Mal, es ist ein frischer Minzgeschmack, kein Alkohol drin und komplett vegan. Wenn du echt ein Problem mit Schlaf hast, bekommst du noch Tipps und Infos vom digitalen Sleep Coach von Brain Effect. Denn ohne guten Schlaf geht deine Grand Tour definitiv in die Binsen. Von Brain Effect gibt es natürlich noch mehr Helfer für Regeneration. Schau doch mal vorbei auf brain-effect.com, Effekt mit C. Und wenn dir was gefällt, bekommst du mit dem Code BESENWAGEN20 20% auf alle Produkte. Check einfach die Shownotes zur Folge und los geht's. Okay, bevor wir über die Deutsche und alles Mögliche reden, muss ich kurz eine Geschichte auspacken. Hat auch ein bisschen was mit der Deutschen zu tun, denn ich habe nochmal kurz mit Andy Meyer von Kempten geschrieben, der auch bei der Deutschen mitgefahren ist. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt einmal gesehen hast, Paul.
Ja, wahrscheinlich am Start, weil da war ich ganz hinten und bin dann irgendwann nach vorne gefahren. Also ja, muss ich an ihm vorbeigefahren sein.
Ja, der schrieb mir, und dass er die Folge auch mit Martens cool fand und er wäre auch einmal mit ihm im Trainingslager gewesen, so unsere letzte Folge. Und hat mir dann so eine Story erzählt. Ja, Vorsicht, dann waren wir da im Trainingslager und dann haben wir Tischtennis gespielt um 5 Euro. Er gegen Paul Martens. Und Paul Martens hat so beim einen Spielen hat er gespielt wie ein Kind. Und dann haben sie um 5 Euro gespielt und hat ihn absolut abgezogen.
Ja, das ist schön
gepokert. Komplett geputzt und meinte, er wäre irgendwie U15 Meister, Tischtennismeister in Rostock gewesen auch.
Ja. Sehr gut, aber weil wir gerade von Rostock reden, ich höre mir die Folgen hier an von unserem Podcast, da weiß ich nicht, ob unser Podcast überhaupt gut ist, aber habt ihr ihn die Frage gestellt, ob er sich als Rostock oder Hamburger sieht?
Nee.
Ja. Doch. Nee, ach nee, den haben wir nicht.
Ernsthaft?
Warum denn überhaupt Hamburger?
Ja, okay, also jetzt bereue ich es, dass ich nicht da war.
Tja.
Ja, der ist doch aus Rostock, also.
Ja, aber der hat ja auch eine Historie mit Hamburg. Okay, gut.
Ja, plenty of room.
Ja, okay. Dann müssen wir nochmal einladen, damit ich diese Frage stellen kann.
Einladen.
Ja,
lasst uns kurz über das Wochenende reden. Ich hatte einen großartigen Familienausflug.
Ja, also die Rothaarigen haben sich versammelt, war auf jeden Fall Jahrestag der roten Haare.
Also auch die deutsche Meisterschaft der Rothaarigen.
Ja, ich saß am Abendessen vor dem Radrennen an dem Tisch mit 50% roten Haaren. Kann das sein?
Kann schon sein.
Also, die beiden Klemmes, du und deine Freundin. Und ja, doch, war 50% war das. Also, ja.
Aber du zählst ja eigentlich gar nicht mit, Paul.
Ich habe ja keine Haare. Genau.
Also. Oh Mann.
Aber ich hab gesehen, dass der deutsche Vizemeister auch meine Haarstrategie verfolgen sollte. Es gab so ein paar Bilder, die wurden von oben von hinten gemacht, vom Jonas Koch. Und ich würde ihm auch empfehlen.
Schöne Grüße.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Glückwunsch noch.
Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde auch empfehlen, ich kann den guten Barber empfehlen in Berlin, Kreuzberg.
Ja, schweinestark aber von ihm. Ganz ehrlich.
Also ich hab davon ja nicht viel gesehen. Ich habe nur gesehen, als sie losgefahren sind. Und da hätte ich nicht losfahren können, wie man den dann gesehen hat im Ergebnis. Und also damit
mit nochmal dem, kurz zur Erklärung. Also du bist ja, für alle, die es nicht wissen, gestern bei den deutschen Meisterschaften im Straßenrennen mitgefahren.
Genau. Für Team Besenwagen, was mit 4 Mann am Start war, werde ich noch vorstellen. Ich kenne sie ja jetzt. 2 davon habe ich ja neu kennengelernt am Samstag.
Ja. Genau, ich bin die deutsche Profimeisterschaft oder Elitemeisterschaft, wie auch immer man sie nennen will, oder auch Amateurmeisterschaft, wo ich Amateur bin. Aber
das Rennen gefahren, wo in Deutschland festgelegt wird, wer der wieviel beste Radfahrer ist. Und Paul Voss ist der beste Amateur.
Stimmt, bin schon wieder der beste Amateur geworden.
Der 20. beste Radfahrer.
Genau, und war in Stuttgart schwerer Kurs und auch noch heiß und auf jeden Fall Boransgrohe von Anfang an richtig Radrennen gefahren. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob die alle, also die hatten zwar alle das gleiche Trikot an, aber ich glaube, die hatten nicht alle das gleiche Ziel. Also die hatten schon das Ziel zu gewinnen, aber jeder für sich.
sah bei manchen so aus.
Ist halt auch eine Meisterschaft, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, ihr wart ja auch nur an einer Seite und habt daher ja auch nicht gesehen, was da zum Teil im Rennen passiert ist. Und war schon sehr lustig, muss ich sagen. Also ich habe mich da manchmal gefragt, okay, können wir uns einfach auch hier als Gegner einfach auch die Naffe-Arbeit sparen, weil die erledigen das schon selber ganz gut.
Ja, aber das habe ich auch über andere Teams gehört.
Und genau, es war aber ein mega hartes Rennen und einfach die Stärksten waren vorne. Also dass da ein Schachmann gewinnt, der war für mich auch der Einzige, der so überlegen ist, ne, gegenüber allen anderen Teilnehmern. Und hat überragend gewonnen.
Gab es für mich noch einen.
Aber der musste halt schon, glaube ich, extrem tief gehen. Was ich jetzt so gehört habe, war da schon ziemlich breit. Aber dass die beiden Wonti Gobert, ich weiß gar nicht, wie das Team richtig heißt, Wonti Intermarché wahrscheinlich.
Intermarché.
Genau. Jonas Koch und Georg Zimmermann, ne?
Georg ja.
Genau. Dass die beiden, also dass Jonas Koch stark ist, wusste ich, aber dass Georg Zimmermann, der auch so stark fährt, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Der sah fast schon sogar ein bisschen stärker aus als der Jonas Koch.
Am Anfang, ja.
Also so von außen, man weiß ja nie.
Ja, und das fand ich geil. Und ja klar, am Ende, ich glaube, sind wir alle zufrieden mit einem Schachmann als Meister, der irgendwie auch zu Olympia fährt als Mitfavorit. Finde ich schon ziemlich, also kann ich voll mit leben, finde ich cool. Und das Podium ist echt sehr sympathisch, muss ich sagen. Mhm. Nils war, glaube ich, 4. ne? Und dann Bogi 5.
Das ist übrigens der 2., der richtig outstanding, stärker als die anderen war, Burgi.
Ey, was hat der? Der, war
der, jetzt, ist, der war, ist nämlich hinter, ich glaube, der kam von hinter dir.
Nee, das stimmt nicht. Der war okay. der war die ganze Zeit mit mir in der Gruppe und es war halt auch so, dann bei uns war
ja, aber
noch,
du warst zuerst in der Gruppe und dann kam erst Burgi in deine Gruppe.
Das kann sein, aber der fährt dann mit uns eine Weile rum und dann sagen sie, ey, lass uns gleichmäßig fahren, sonst kommt hier gar keiner von uns an. Ja, und Bogi ist halt gleichmäßig weitergefahren, aber das Tempo von der Abfahrt halt auch in den Berg rein. Das hat dann halt, das hat halt dann nur für ihn gepasst und nicht für den Rest
der Gruppe. Das war von außen wirklich beeindruckend. Der ist einfach innerhalb von ein paar Runden dann, ihr hattet ja zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, schon irgendwie über 2 Minuten Rückstand. Mhm. Der ist einfach durchgefahren. Der hat dann noch Nils mitgenommen, der irgendwo dazwischen hing und eben Jonas Koch. Die 2 waren irgendwie in der Lage, mit Burgi mitzufahren, hatte ich so den Eindruck. Und der hat die einfach vorne abgeliefert.
Ja, Burgi ist ja aber auch schon so viele Meisterschaften gefahren, der weiß genau, wie es geht. Ne? Also ich habe mir auch gedacht, also bei dem Rennen musst du einfach immer weiterfahren. Und dann weißt du erst am Ende, wo du rauskommst. So.
Der ist
aber haben einfach zwischenzeitlich schon das Rennen aufgegeben und Burgi einfach immer weiter. Und der war zwischenzeitlich, ist er ja wieder um Platz 1 gefahren. Also der war ja sogar nochmal ganz, ganz vorne.
Aber das mit dem Aufgeben stimmt halt auch nicht, was auf dem Kurs ja wirklich das Harte war, ist ja, dass es halt Leute halt einfach aufgestellt, weil du hast diesen krassen Rücken, also du hast diese Abfahrt, wo du nicht erholt hast, da hast du den Anstieg gehabt, der erst eigentlich okay war, dann das Steilstück und oben raus musstest du dann ja nochmal weiter drücken und Zielgerade war ja auch flach und ich glaube, das hat einfach viele, die haben nicht aufgegeben, die stellst du einfach auf.
Entweder ja, genau, aber deswegen darfst du ja nicht aufgeben, weil halt vorne auch viele wieder zurückkommen.
Mhm. Ja.
Und ja, auf jeden Fall super stark. Also viele Leute super stark.
Ich habe übrigens selten ein Radrennen gesehen, also eine Meisterschaft, ich bin jetzt auch schon ein paar gefahren, wo Top-Leute, also World Tour-Fahrer, einfach zurückfallen in deine Gruppe rein und da einfach abfallen.
Mhm.
Also das war so, die sind wirklich einfach aufgeplatzt und da ging halt gar nichts mehr.
Ich hatte ja sehr lange die Hoffnung, dass das noch so passiert, dass du noch um Platz 10 fährst, weil deine Gruppe fuhr die ganze Zeit um Platz 11, also so ein Großteil des Rennens.
Wir waren die ganze Zeit auf Platz 10, weil Jonas Raab für 10. und der war in meiner Gruppe.
Ja.
Aber ja gut, die haben uns halt dann auch die letzten Runden, also irgendwo muss ein Unterschied sein, ne? wenn ich mit zwei Radrennen und fünf Jahre keinen richtigen Radrennen.
Moment, der wird 10., weil von vorne noch einer zurückkommt.
Ja, wer denn? Ja.
Ich glaube Heinschke.
Ja, müssen wir es gleich mal gucken.
Ich gucke lieber nochmal schnell nach.
Ja. Aber also irgendwo muss ja ein Unterschied sein. Also es wäre jetzt bei so einem harten Rennen, wäre schon ein bisschen lächerlich, wenn ich da...
Nee, stimmt nicht. Heinschke wird nämlich noch 9.
Ja, also
irgendeiner von vorne ist zurückgekommen.
Ja. Nee, ich war auch der Meinung, dass wir die ganze Zeit um Platz 10 gefahren sind, weil von vorne irgendwann schon so viele zurück waren, dass wir immer auf Platz 10 lagen. Aber egal. Nee,
ihr lagt wirklich auf Platz 11, den Großteil des Rennens. Aber gegen Ende wurde es dann auf jeden Fall nochmal durchgemischt. Aber auch leider du nach hinten gemischt.
Nee, die anderen sind nach vorne gefahren.
Ja,
ich war die ganze Zeit in der Gruppe von Platz 11.
So kann man es auch formulieren.
Nee, aber ich war die ganze Zeit in der Gruppe von Platz 11 bis 20. Und da, ich bin halt 20. geworden. Von hinten kam da nichts mehr.
Hinten kam nichts mehr.
Nee, aber ich bin auch nicht mehr nach vorne gefahren, auf jeden Fall. Das muss man auch so sagen. Aber war schon brutal hart, ey.
War schon eine geile Meisterschaft, muss man sagen.
Mhm.
Waren ja auch so ein bisschen, die Strecke war ja komplett abgesperrt eigentlich. Aber außerhalb der Absperrung standen dann noch ein Menschen. Paar Zuschauer.
Am Berg war mega viel los.
Unten? Und da waren keine Absperrungen, oder was?
Nee, da waren ja die Häuser. Und ich habe mich wie beim Heimrennen gefühlt. Also es war in den Gruppen, in denen ich war, wurde entweder der Yannick Steimle angefeuert oder ich oder der Toni Palzer und ich. Aber Toni war irgendwann auch nicht mehr da, dann war ich nur noch alleine. Und dann wurde ich auch von BDR-Offiziellen, von höher gestellten offiziellen Persönlichkeiten angefeuert die ganze Zeit. also die mögen mich anscheinend doch noch so manchmal ein bisschen. Und ja, ich habe mich da immer wieder...
Vielleicht auch Mitleid.
Ja, das auch. Wie beim Heimspiel gefühlt am Anstieg. Kam auch paar Alterswitze und Amateurwitze, aber sonst...
Es war auf jeden Fall schön, da einigen Leuten zuzugucken. Auch super stark gefahren so. Schönes Grüppchen hatte sich gefunden mit Jonas Rutsch und Yannick Steimle, die eine Weile lang da zu zweit versucht haben, irgendwie noch nach vorne zu bridgen. Hat leider nicht geklappt. Jonas Rutsch, ich war ja in der Verpflegungszone und habe dann irgendwann nur noch Paul verpflegt und vor mir waren die Eltern von Jonas Rutsch und dann konnte ich jede Runde, weil der kam ja ein bisschen vor Paul, konnte ich immer dieses Schauspiel miterleben, weil es ist sehr, Jonas Rutsch agiert sehr dramatisch in allem, was er macht. Also war auch immer Drama in der Verpflegungszone in diesen 2 Sekunden. Angeschrien, Gels weggeworfen wieder, die er angereicht bekam. Der war on fire auf jeden Fall.
Und der war, es gab ja so einen Moment, da fährt der Schachmann attackiert zusammen mit Buchmann, die fahren zusammen weg und dann ergibt sich ja die Gruppe, fährt noch Hollmann mit und so. Und dann eine Runde später ergibt sich dann ja die Gruppe, ich war auch zuerst mit Rutsch dann zusammen, waren wir hinten auch so 15 Leute und dann kommt Jonas so zu mir nach und meint, ey, Vorsicht, jetzt gleich, ne, am Anstieg, ich fahre da voll hoch und ich fahre da vorne jetzt einfach mit Gewalt hin. Dann mach ich so, okay.
Viel Spaß dabei.
Ja, genau. Danke, dass du mir das sagst. Aber das war irgendwie so Runde, keine Ahnung, 10 oder 12. Und ich dachte, ey gut, kann ich jetzt einmal machen, aber da kann ich mich auch direkt an die Straße ranstellen.
Für wer es nicht weiß, 25 Runden waren es.
Ja, genau, 25 Runden mal so einen steilen Berg hoch. Also es war echt hart, 3000 Höhenmeter. Und die man auch wirklich treten musste, es war jetzt nicht irgendwie in so einen Berg reingerollt, sondern man musste immer treten.
Das wollte ich nämlich noch fragen. Was hast denn du jetzt auf deinem Garmin drauf gehabt?
2970 oder sowas.
Okay.
Aber ich habe jetzt bei vielen geguckt, egal ob jetzt Garmin, Wahoo, Sigma, bei Sigma weiß ich gar nicht, was er angezeigt hat, aber bei der anderen war alles um die 3000. Und
im Vorfeld gab es ja so 4.500 Höhenmeter und keine Ahnung.
Aber man hat es ganz ehrlich auch gemerkt. Also letztes Jahr Sachsen war ja auch relativ viel Höhenmeter am Sachsenring, aber da bist du auch viel reingerollt. Aber die Runde, die war brutal hart, ey. Weil die Abfahrt konntest du nicht rollen lassen. Weil du auch, ey, nicht mal Aerotruck fahren dürfen, ist härter als alles andere, Mann. Mhm. Das macht Radrennen so viel härter, weil du kannst dich nicht mehr auf dem Oberrohr auch irgendwie so regenerieren und schnell sein. Weil du bist einfach langsam, hast so eine unbequeme Position auf dem Sattel. Das ist so beschissen, ganz ehrlich. Und auch vorne diese Aero-Posse, weißt du, mit dem Oberarm auf dem Lenker legen, das ist, ich fand das richtig anstrengend, das nicht zu machen.
Wenn, ja, aber du musst treten dann die ganze Zeit.
Ja, aber das bist du halt mega langsam. Ja. Du hast einen richtigen Nachteil einfach.
Ja, du vor allem mit 60 Kilo bergab.
Und du hast halt dann auch echt...
Ich könnte das jetzt nicht behaupten, dass ich langsam runterfahre, egal wie.
Und du hast halt echt auch wieder Materialunterschiede gesehen, ne? Einfach so beim Runterrollen. Dann gibt es halt schon Räder, die einfach wegrollen. Oder halt, also mir rollen die nicht weg, aber bei anderen hat man es gesehen, dass die den wegrollen. Ja. Ja. Das ist echt krass.
Ja, gerade bei so einem Feld, was jetzt so ein bisschen durchgemischt ist, also da war ja wirklich, da muss man also, jetzt auch nochmal vielleicht einen kleinen Kritikpunkt, also Supermeisterschaft, kleiner Kritikpunkt, vielleicht die Menge an Startern und ein bisschen vielleicht so ein noch so ein Step reinbringen, dass man sich irgendwie qualifizieren muss.
Ja, nee, dann wären wir ja nicht dabei gewesen.
Ja, genau, dann bin ich dabei. Nee, aber, ja, genau, aber das ist ja so das Ding, ne? Ich meine, die haben ja gesagt, 200 Mann ist maximale Mannschaftsstärke. Entweder musst du alle Teams reglementieren, also auf 8 Starter runtergehen, also auch die Profis, oder du sagst, die Bundesliga-Teams, also die keine KT sind, die haben dann halt, die können halt auffüllen nach hinten und haben dann jeder irgendwie einen Platz, zwei Plätze oder drei Plätze, was wiederum aber auch ungerecht ist, weil es gibt halt auch Amateurteams, die besser fahren als einige KT-Teams. Ja. Daher ist, finde ich schon schwierig.
Watt pro Kilogramm.
Wir so. Zum Beispiel.
Ja, was Neues. Jeder muss auf Swift eine Qualifikation fahren und muss eine gewisse Zeit oder so.
Oder ein Quiz.
Ja, wie so ein Führerscheintest.
Ja, aber ein
Ja, aber es war doch krass. Ich meine, ganz ehrlich, da war erstmal ein Riesensturz. Ich meine, Stürze kann immer passieren, schon direkt, eigentlich bevor ihr auf die Runde reingefahren seid.
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich hab nur irgendwas gehört, aber ich dachte, irgendwer hat irgendwie eine Speiche verloren, aber anscheinend auch Haut.
Und also ich habe das, war dann ab, ich glaube, ab der zweiten Runde am Berg und da ist das Feld ja schon in tausend Stücke explodiert und die ersten Fahrer sind schon am ersten Anstieg abgefallen. Also, da muss man sich vielleicht dann auch mal selber, vielleicht mal so an die Vernunft appellieren, an alle aber, Starter.
Aber ich
warum muss man da unbedingt hinfahren? Teilweise aber, auch lange Anreise, nur ja, um Start zu stehen und nach einem Kilometer abgehängt zu werden.
Ich bin ja gestern dann noch mit Roger Kluge und Philipp Weitzleben im Auto zurückgefahren und mit Penny, der uns der auch quasi supported hat und das war... habe ich auch so die Frage gestellt, oder ich habe mir selber die Frage gestellt, würde ich das machen, wenn ich wüsste, ich könnte nicht so gut mitfahren? Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Und es gibt ja haufenweise, die das machen. Ich will es jetzt gar nicht beurteilen oder irgendwie auch verurteilen, aber ich finde das halt schon krass, auch bei Bundesliga-Rennen, ne? Leute nehmen halt echt viel Aufwand, aber es ist halt deren Hobby, aber ich finde, aber ich könnte...
Ja, also gibt es ja bei vielen Rennen, gerade so diesen niedrigeren UCI-Klassen auch, ne?
Aber also. Aber es ist halt krass, so wenn du halt dann dahin fährst und bei so einer Meisterschaft bist du jetzt guter KT-Fahrer, wenn du Pech hast, stehst du nach der Hälfte an der Strecke, ne? Fährst aber zum Bundesliga-Radrennen und bist einer der Besten. Das kann bei so einer Meisterschaft, ist vielen passiert, muss man auch mal sagen. Und das finde ich halt dann krass. Also ich kann es mir persönlich gar nicht vorstellen, aber ich will auch gar nicht wertend sein, weil das ist halt ein Hobby, ne? Leute arbeiten normal und haben dann Bock, da sowas zu machen. Aber es ist halt schon krass. Ein
Hobby, aber es ist die Profimeisterschaft.
Ja, genau, aber da muss halt dann irgendwer das irgendwie reglementieren. Aber genauso wie Basti gerade sagt, dann wären wir halt nicht am Start gewesen, ne? Und ich. So. Boah, ich bin halt Amateur.
Vielleicht hast du ja bald eine Gravel-Profi-Lizenz und darfst dann da trotzdem mitfahren.
Ja, das hoffe ich halt nicht. Ich hoffe nicht, dass die UCI irgendwas mit diesem Sport zu tun haben wird.
Ja, also ich finde, wir waren auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Meisterschaft. Allein, weil wir am besten aussahen. Also Pauls fliederfarbenes Rad und komplett schwarzes Outfit, das war einfach geil. Und die anderen sahen auch geil Endframe. Aus. Ja. Ich hier selbst Dominik Klemme sah gut aus.
Und das ist schwer.
Dem habe ich doch einen Wesenwagen-Aufkleber auf seinen roten Helm geklebt. Das war Hammer.
Ey, und wisst ihr, was das Schönste war, dass Dominik wisst ihr noch, als wir die Folge mit ihm aufgenommen haben, wo ich so komplett erschrocken war, wie reflektiert er auf einmal ist. Aber Dominik war wie ein bisschen wie der Alte.
Ja, ich meine, der hat jetzt auch irgendwie 3-4 Jahre mit 20-Jährigen studiert wieder. So.
Das hat ihm gut getan.
Ja. Ja, Team Besenwagen, ich fand's großartig. Ich habe jetzt auch den Allgäuer kennengelernt, den vermeintlichen und den Frankfurter dazu.
Ja, und ich hab heute schon mit einem Journalisten gesprochen, habe gesagt, dass Bora hat sich einen Ski-Alpinisten gesichert und der Besenwagen.
Ja, und ich wusste es nicht. Ich muss klar, das jetzt mal. Der Ski-Alpinist.
Ich habe mir ausgesucht.
Der ist der Hammer. Wir müssen den auch weiter fördern übrigens. Der ist leider, irgendjemand hat ihn in die Gitter gefahren unten. Anfang vom Anstieg. Ich will, wer das auch immer war, wenn wir dich erwischen, hört auf. Hört auf, den zu mobben, nur weil er leicht ist. Der wäre weit gekommen. Der ist mit Paul, also er ist bei Paul am Rad gefahren, solange er drin war, und er meinte, er ist den Anstieg immer nur mit Schwellenwerten hochgefahren. Also er hat sich wohlgefühlt. Und ich habe es dann erst, währenddessen wir da saßen, als er rausgecrashed war.
Jetzt möchte ich mal gerade dann wissen, was sein Schwellenwert ist, weil ich habe von einigen, also jetzt von Philipp und so Daten, wir sind nicht einmal den Anstieg Schwellenwert hochgefahren.
Ja, frag ihn nochmal. Also, das ist jetzt auch so ein Typ.
80er V2 Max, hat er gesagt.
Das ist jetzt auch so ein Typ, der erzählt keinen Scheiß.
Hohe 80, nicht tiefe 80.
Der ist jetzt nicht so ein Maulheld, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, der David. Und dann sitzt er da so bei uns und dann erzählt er.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, der kommt vom Skifahren und dachte, kannst du auch mal einladen.
Ja, Vorsicht, ihr wisst das nicht, ne? Der ist Vize-Weltmeister in dieser
Disziplin. U23.
Achso, ja, das wusste ich.
Ja, U23.
Ja, also, Team Besenwagen wird noch ausgebaut, würde ich sagen.
Übrigens, weil. Wir hatten ja Toni mal gefragt, ob er irgendwie schon so einen Hassfahrer hat. Es kann gut sein, dass ich nach dem Radrennen sein Hassfahrer bin. Aber immer, wenn es irgendwie eng wurde, also mir ist es im Rennen selber aufgefallen, dass immer, wenn es irgendwie kurz tight wurde oder mal kurz so ein Lenkerwackel da war, ist entweder Toni bei mir irgendwo gegengefahren oder ich bei ihm. Wir waren immer an der gleichen Stelle. Also tatsächlich immer.
Spricht das für ihn oder gegen dich?
Naja, irgendwann war er ja hinten. Nee, aber so eine Abfahrt und so. Also der macht das schon okay, der versucht natürlich noch viel über Watt zu regeln, aber dafür, dass er jetzt so eine Rennen noch nicht so oft gefahren ist, ne, also gerade sowas Nervöses, fand ich es auch nicht angenehm, macht er das echt gut. Also der verhält sich echt.
Also eigentlich fährt er jetzt erst im dritten Monat, ne?
Ja gut, aber der ist ja auch schon so Hobbyrennen gefahren, so ein Scheiß.
Ist er nicht. Hat er doch gesagt, ist er nicht, der ist nur Bergzeitfahren gefahren.
Ja, also er fährt echt schon gut im Feld. Und aber er war immer so, ich dachte mir so, okay, gut, wenn wir jetzt nochmal fragen würden in einem Jahr, wird er wahrscheinlich mich nennen.
Kann sein. Aber vielleicht erinnert sich auch nicht mehr dran, weil das war ja hoffentlich das einzige Rennen, was du dieses Jahr mit ihm gefahren bist.
Ja, wer weiß.
Hast du da Scherplatz bekommen jetzt oder was?
Nee, aber es gab Andeutungen hinsichtlich etwas, aber. Ja. Staub, wie dein Gesicht hättest du gerade sehen müssen. Nein, ich habe keinen Stagiairplatz. Ja, vielleicht bei Lotto. Nee,
also, ich habe ganz, so gucke ich immer.
Also der Moni hat mir schon ein Angebot gemacht.
Ja? 250 auch?
Anreisekosten kriege ich. Ja. Nee, genau.
Ja, wo waren wir jetzt? Hat Bock gemacht. Dann hatten wir noch den Hendrik dabei, da habe ich mich sehr gefreut, dass die Reinkarnation von Jan Deutschmann. Ohne dass Jan Deutschmann glücklicherweise dahingeschieden wäre vorher.
Wer ist Jan Deutschmann?
Du kennst echt Jan Deutschmann nicht?
Ja, du bist halt zu weit aus dem Norden geboren.
Legende.
Was hat der gemacht?
Er kann auf jeden Fall, konnte mal eine Zeit lang ganz gut drauflatschen, kann er wahrscheinlich immer noch, aber ja. Ist so, ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang ist. Ich glaube so auch mit Linus Gerdemann so die Altersklasse.
Müsste eigentlich ein Jahr älter sein als ich oder so ungefähr so
ist,
alt wie
ist nie weitergekommen, also ist nie professionell, glaube ich, Rad gefahren. Vielleicht mal so im KT-Bereich, weiß ich gar nicht. Aber ja. So bei diesen deutschen Straßenrennen, die es so gab, ist er auf jeden Fall im Süden, im südlicheren Bereich, hat er immer ganz gut Gas gegeben.
Und er konnte nur alleine gewinnen. Sobald er zu zweit ankam, wurde er Zweiter. Also Er hat einiges gewonnen und immer im Solo.
Auch so ein Riesenkerl.
Ja, ja, ne? Genau. Ich glaube auch 1,97 Meter oder 96.
Ja.
Und hat auch so langsam geredet, so der Hendrik, der war wirklich, und er kennt ihn auch.
Wo wir gerade beim Drauflatschen sind. Wer von euch hat denn eigentlich auf Toni Martin gewettet beim Einzelzeitfahren bei der DM?
Ja, auf wen willst du denn sonst wetten?
Ja. Aber hättet ihr das erwartet, dass er die nochmal alle so nass macht?
Ja, klar, macht er jedes Jahr wieder.
Ja, klar, aber du denkst jetzt so, okay, vielleicht irgendwann muss ja auch mal ein
anderer. Aber das dachte ich vor vier Jahren schon.
Ja, aber
und das ist jedes Jahr wieder das Gleiche. Ja. 100 Jahre Deutsche Meisterschaft, Toni Martin war dieses Jahr.
Ja, also weiß einer von euch, wie oft er jetzt gewonnen hat?
10 Mal.
10 Mal schon?
10 Mal am Stück, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob jemand dazwischen war.
Nicht 10 Mal am Stück, oder?
Echt? 10 Mal war es auf jeden Fall. Safe. Habe ich jetzt schon 3 Mal gelesen. Ich habe
heute ein Foto gesehen von Max Walscheid. Der hat ein Foto gepostet auf Instagram von 2011. Wie er mit Toni, hat ein Foto mit Toni zusammen gemacht. Da ist Toni deutscher Meister im Zeitfahren geworden.
Übrigens, weil wir jetzt auch gerade vom Watt reden und der Basti ist gerade eingefroren, deswegen kann ich mal kurz...
Aber ich habe doch noch gar nicht zu Ende erzählt.
Ach so, du hast aufgehört zu reden.
Ja, weil Basti eingefroren ist, bin ich auch eingefroren. Habe ich mich auch nicht mehr bewegt.
Okay, dann red einfach weiter.
Naja, auf jeden Fall war das vor 10 Jahren, als Max Walscheid da schon mit Toni Martin als deutscher Meister ein Foto zusammen gemacht hat. Und jetzt standen sie beide auf dem Podest. Und ich hätte gedacht, es wäre vielleicht ein bisschen knapper, aber Toni hat die mal wieder richtig rasiert und auch so geil, er kommt da hin, macht sein Ding und fährt wieder. Es ist Straßenrennen ja auch gar nicht gefahren.
Ja, das macht er auch schon seit Jahren. Das fährt er schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Ja, also warum auch? Ja, also das ist halt, ja, Toni ist schon ein geiler Typ, ey. Und finde ich eigentlich auch ziemlich geil, dass er so macht. Weil wir es vorhin ja auch schon über Wattwert die ganze Zeit mit Schwellenleistung und sowas. Das ist halt, ich habe das jetzt irgendwie so, hört es aus vielen Ecken so, oh, meine Schwellenleistung ist so und so hoch. Und da sind echt ein paar dabei, die also haben wesentlich höhere Schwellenleistung als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Also ich meine, ich kann mich jetzt immer nur als Referenz nehmen, ich fahre jetzt gerade diese Radrennen und dann frage ich mich, was machen die denn, dass die dann trotzdem abgehängt werden? Also ich meine, da musst du dann irgendwann auch mal sehen, dass das Radrennen komplexer sind als einfach nur eine hohe Schwellenleistung. Ja. Und da frage ich mich ganz oft, wie die halt selbst auch dann quasi an diese Radrennen rangehen.
Das ist halt auch...
Wie die sich analysieren im Nachhinein, weil es ist ja jetzt, muss ich auch sagen, dieser Perspektivwechsel, ein paar Jahre im Auto gesessen zu haben und irgendwie natürlich auch nur drauf geschaut zu haben, okay, das sind die Leistungsdaten, eigentlich müsstet ihr schnell fahren. Und jetzt ist man natürlich über diese Rennen drin und sieht auch, was die Fahrer machen. Und das ist halt dann krass zu sehen, dass eigentlich diese Schwellenleistung vor allen Dingen halt komplett irrelevant ist manchmal, weil wenn du halt jetzt da einfach eine Stichprobe nehmen würdest aus so einem Resultat, vielleicht bei Deutschen vielleicht nicht unbedingt, also auch vielleicht auch da, dann sind nicht die mit den höchsten Werten, die vorne sind, die mit den höchsten Werten stehen vielleicht sogar eher noch am Straßenrand. Ja? Und das ist halt...
Ja, jetzt vielleicht ein deutsches schlechtes Beispiel, aber sonst ist es ja oft so.
Ja, aber Deutsche, also jetzt keine Ahnung, also ich weiß ja meine Werte und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein die fahren sind halt World Tour-Fahrer, ob da jetzt alle von denen immer unbedingt höhere Werte haben. Jetzt gebe ich aber momentan bessere Rennfahrer, weil die einfach Rennfahrer sind. So. Und ich glaube nicht, dass alle von denen eine 6er pro Kilogramm stehen haben. Ja. Weißt du?
Nee.
Und die Ziege zum Beispiel, die Ziege hat auch keinen Zahn gezogen, weißt du? Marco Brenner, das Übertalent, weil das halt ein Radrennen war und das ist halt dann nicht einfach so, du fährst halt nicht hin und drückst drauf und gewinnst dann, sondern da sind halt noch andere
Dinge. Natürlich können auch manche Leute noch schneller Rad fahren als der, aber wenn du mal die Alters, also da waren in seinem Alter nicht mehr viele, die überhaupt das Rennen durchgefahren sind und ganz vorne, wo er rumgefahren ist, sowieso
aber nicht. Aber er ist natürlich auch ein krasses Talent, also muss man jetzt halt einfach auch sagen. Aber was ich einfach nur sagen will, ist halt, dass so eine Schwellenleistung nicht bezeichnend dafür ist, dass man auf einmal ein Radrennen schnell fährt.
Das sowieso also
nicht auf dem Niveau.
10 Minuten sind eher wichtig, wie schnell du die fahren kannst. Und dann noch wie oft. Ne? Hat man jetzt bei dem Rennen ja ganz gut gesehen.
Genau, wie oft. Und von außen sieht das halt auch immer krass so aus, als gehört es auch noch richtig hart dazu, sich halt auch richtig wehtun zu können. Ne? Und das mehrmals. So.
Ich hatte übrigens beim vorletzten Runde, als dann unsere Gruppe noch auseinandergefallen ist, hätte ich eigentlich noch gekonnt, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich bin da oben, bei dieser Kuppe.
Sonst würde ich mir langsam Sorgen machen.
Da war da oben so eine Matte, wo du mal dann das Piepen gehört hast und dachte, Alter, Nee, und dann hatte ich irgendwie den Dominik Bauer an meinem Hinterrad. Ich fahre gerade an dem vorbei, dann fährt er kurz ein paar Sekunden an meinem Hinterrad und attackiert mich dann und fährt dann nochmal zu der Gruppe hin und dachte ich, oh nee, ich habe jetzt echt, nee. Habe ich einfach so einfach weitergetreten. Dachte, okay, gut, ist auch egal, ob du jetzt hier 18., 19. oder 20. bist, es interessiert halt einfach auch gar keinen. Und bin einfach weitergefahren, weil irgendwann, ey, das war einfach so anstrengend, auch da jedes Mal Anschlag hochzufahren. Da, ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Laktat mehr gebildet, sondern es war einfach nur so müde sein, weißt du, so träge auch von diesem ständigen, konstanten Treten, ne? Ja. Aber trotzdem schön, hat Spaß gemacht.
Ja, beeindruckend, was da noch rauskommt bei dir aus der Maschine, unfassbar. Auch so, Puls immer noch wieder schön runtergegangen auf der Abfahrt, ich habe da nochmal geguckt.
Hast du ja analysiert? Ich habe einen höheren Puls als Profi gerade, ne?
Du bist ausgeruht.
Ich habe die 180
habe ich auch aus dem Urlaub, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Alles richtig gemacht.
Eine Woche Bikepacking.
Am Abend vorher noch eine riesen Pizza gegessen. Und
Montag bis Samstag Bikepacking, Sonntag Deutsche Meisterschaft. Also so macht es der Trainer vor sie.
Und vor allen Dingen, ich glaube, letztes Mal habe ich den Puls gesehen, weiß ich noch, Köln-Schuld-Frechen. Ich glaube, zweites Jahr U23.
Hammer.
Weiß ich auch wie heute. Das ist aber lange her. Ich bin der deutsche Benjamin Button, der deutsche Radsport Benjamin Button.
Ja, wollen wir noch kurz auf die anderen deutschen Meisterschaften eingehen? Ja. Besenwagen-Gäste natürlich nur fast, außer der deutsche Meister. Lisa Brennauer, Doppel-deutsche Meisterin, unschlagbar.
Grandios, ne?
Liane Lippert meinte, sie konnte sie leider nicht mehr abhängen dann beim letzten Mal einen Berg hoch. Die wird Zweite, die kommt zu zweit an, glaube ich auch, ne?
Kommt zu zweit an, ja. Die Ricarda Bauerfeind, ich habe die schon mal gehört.
Ich kenne die relativ gut mittlerweile.
Fährt die für ein Amateurteam? Nee,
die ist auf jeden Fall.
Ist Renngemeinschaft oder was ist
also
das?
BDR, Nachwuchs- und Nationalmannschaft ist die schon lange. Und
ach, die ist auch so jung.
Und also jetzt maximal U23.
Okay, ich konnte es von den Bildern, die ich gesehen habe, gar nicht einschätzen, wie alt sie ist.
Ich meine, als wir in Innsbruck waren, war die noch U19 auf jeden Fall.
Okay,
Nationalmannschaft.
Krass.
Und ich kenne die lustigerweise relativ gut, weil ich ja jetzt irgendwie schon 6 von diesen Swift-Bundesliga-Rennen kommentiert habe. Und die ist ja immer dabei. Und gewinnt die entweder oder wird Zweite oder so. Die hat da Bock drauf. Also sie kann auch richtig treten. Da könnte auch noch was kommen. Denke ich mal.
Ja, also auf dem Kurs Dritte zu werden. Und da bei Frauen fahren ja auch ein paar ziemlich gute Fahrerinnen mit. Das ist schon auf jeden Fall krass. Ja. Und dann genau der 100. Titel von Toni Martin.
Den hat und da kommt der Nachwuchs ja aus Jumbo.
Genau, aber Miguel Heidemann ist ja auch erstes Jahr raus aus U23, auch erst 23 und wird Vize-Deutscher Meister, jetzt auch mit gar nicht so einem großen Rückstand, also im Verhältnis zu allen anderen Jahren, wo Toni gewinnt. Bin ich auch mal gespannt, ob der die WM fahren darf. Und und dann im U23-Rennen, ja, Jumbo Visma, ne? Michael Hessmann und Maurice Ballerstedt vor Jan Knolle, was für mich eine Überraschung war.
John Knolle.
Okay, da heißt er John Knolle. Auf jeden Fall guter Name schon mal.
Toll, immer als Fan von Namen.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, John Knolle.
John Knolle, Team Acidland.
Ja, einfach geiler Name, ey.
Er war jetzt kein.
Und,
war
nicht, war auch genau, kein Acidland. Acidland, geil, Mann. Das sagen die bestimmt im Ausland, oder?
Keine Ahnung.
SKS, Team Acidland. geil. Nee, da ja auch Glückwunsch. Stramme Leistung.
Wird von Lars Teutenberg trainiert.
Oh, gut, von den Zeitverspezialisten.
Ich habe selten mich jemanden sich so freuen mitbekommen als Maurice, ehrlich gesagt. Wo ich dachte so, ich habe ihm geschrieben und so 9 Sekunden hinter Michel, das war ja schon knapp, ist ja fast selbe Zeit. Und Maurice aber so, boah, vor 2 Wochen, der muss irgendwie rückwärts gefahren sein, war krank gewesen und dachte so, der fährt da keine Top 10. Und jetzt Zweiter, der hat sich richtig gefreut.
Ja, der ist ja auch gut, der hat auch Talent. Also Aber ja, geiles Rennen, geiles Zeitfahren. Mal gucken, was da jetzt irgendwie in Zukunft noch kommt. Ich meine, Michael Hessmann, der war eh schon immer ein Zeitfahrspezialist. Und Maurice war einfach immer ein guter Rennfahrer. Und jetzt, dass er so dicht dran ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber es ist auf jeden Fall auch gut dann für zukünftige Rennen. Ne? Oder zu wissen, dass
ja,
man das
irgendwie dann doch kann auf dem EM und WM. Und kann man sich noch ein bisschen messen, hoffentlich dieses Jahr. Die sind ja letztes Jahr leer ausgegangen.
Ja.
Ich habe noch so ein paar Meisterschaftsergebnisse aus dem Ausland zusammengetragen, aber nicht jetzt das, was sowieso jeder nachguckt, sondern was mir jetzt noch so aufgefallen ist, nämlich 3 Wochen Giro d'Italia haben auf jeden Fall André Ponomar nicht schlecht getan, der ist ukrainischer Meister geworden.
Aber ist nicht, wie heißt der von Bahrain, der ist auch Ukrainer, oder? Der da die 2 Etappen gewinnt? Pardon ist ja auch Ukrainer, oder wo kommt der her?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, das ist ja auch Ukraine, oder?
Kann sein. Ja. I don't know.
Okay.
Dann, ja, Slowakei. 11 Jahre Familie Sagan gefeiert. 11 Jahre am Stück entweder Peter oder Juraj gewonnen. Jetzt zum 7. Mal Peter, 4-mal war es Juraj.
Und das Geile ist ja, die fahren ja mit den Tschechen immer zusammen, ja. Ne? Die haben so ein Radrennen. Und ich glaube, die hatten so eine 5-köpfige Spitzengruppe mit mehr.
Die haben bestimmt auch so ein, die machen einfach so ein Fest da draus. Das ist so ein Familienausflug bei denen, so fix eingeplant im Jahr, nehmen so irgendwie selbstgemachte Kuchen mit und so weiter und fahren dann da Radrennen, gewinnen das.
Aber ich guck gerade hier das Ergebnis nochmal von der ukrainischen Meisterschaft.
Ja.
Fahrzeit 6 Stunden. Das sind schon fast italienische Verhältnisse. Ja?
Mhm. 6 Stunden?
Das muss man ja auch sagen. In den anderen Ländern, da sind ja Meisterschaften, da sind das noch richtige Radrennen. Da sind die immer weit über 200, in Frankreich zum Beispiel auch immer.
Ja gut, aber ganz ehrlich, jetzt noch 5 und mehr auf dem Kurs, dann wären da irgendwann noch 10 Leute angekommen. Ja. Und vor allem, das Ergebnis hätte es halt einfach auch nicht geändert.
Da hättest du noch 2 Flaschen mehr mit Mix gebraucht.
Ja.
Ja.
Und
er hat aber auch 5 Minuten Vorsprung vom 2. und 8 Minuten vom 3.
Also. Geil.
Platz 11 kommt schon, also Platz 10 auch schon mit einer Viertelstunde Rückstand. Und nur 14 ja. Mann im Ziel. 14 Mann im Ziel. Also.
Er ist auch nur 20 gestartet wahrscheinlich.
Nee, schon mehr. 60 bestimmt.
Ja, letztes Ergebnis hier von mir, es kommen noch 2. Aber letztes nationales Meisterschaftsergebnis ist Belize. Habt ihr vielleicht mitbekommen?
Ey, ich habe das Land noch nie vorher gehört.
Ja, doch, habe ich immer gehört. Du musst mal in Urlaub fahren, Paul.
Urlaub nee, ich glaube, da muss ich hinfliegen. Da kann ich nicht hinfahren.
Ja, Justin Williams hat auf jeden Fall jetzt dieses amerikanische Meisterthema gelöst.
Nee, er wollte auch mal Profimeister werden. Dann ist er halt nach Belize gegangen.
aber ich weiß nicht. Also ja, verpackt es natürlich gerade wieder in eine Story. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Ich finde das schon fast ein bisschen lächerlich, dass man das, also das, warum man das auch so aus dem Weg geht.
Wie vorher auch. Also sich im Amateurmeister-Trikot so abzufeiern, aber gut.
Ja, ist ein bisschen komisch. Ja, safe.
Ja, ich finde gut, was sie machen, aber das finde ich ein bisschen, weird.
Einer von denen ist relativ,
Marketingmeister.
Ist er relativ gut bei der amerikanischen Meisterschaft gefahren, ne?
Ja, der fährt Top 10
oder
und
so,
war die ganze Zeit Spitzengruppe,
Den,
Der hat auch ein stabiles Muster schon.
Ja, ja, guter Typ scheint das zu sein. Ja. Letzter Meister hat mich besonders gefreut. Endlich ein Titel für Karl Platt. Europameister Masters Marathon.
Ja.
Paul.
Das wollte ich ja sagen,
auch nochmal eine Frage hier. Was ist eigentlich aus der Seniorenmeisterschaft geworden? Findet die auch nochmal irgendwann statt, aber, oder?
Aber jetzt mal kurz, erstmal, Leute scheinen ja wirklich zu glauben, dass ich schon sehr alt bin, aber ich bin erst 35 und das heißt, ich war noch nicht der Älteste im Rennen. Simon Geschke ist übrigens so alt wie ich, Markus Burkhardt ist älter als ich, somit bin ich nicht der Älteste da im Feld. Dominik Klemm ist so alt wie ich, also... Seniorentitel ging eindeutig an Markus Burkhardt mit sehr viel Vorsprung sogar.
Alright. Weekend Recap beendet. Tour de France, wo fangen wir an? Kulinarisch? Fangen wir mit deinem Quiz an, Andi?
Nee, hat gar nicht so viel mit Essen zu tun diesmal.
Aber hat was mit Tour de France zu tun?
Hat was mit Tour de France zu tun.
Aber jetzt fangen wir erstmal an zu erzählen von der Strecke. So, und dann können wir über Favoriten reden.
Wo wir gerade bei den kulinarischen Genüssen sind, hole ich mir jetzt noch einen französischen Weißwein.
Okay.
Und dann können wir weitermachen.
Strecke. Tour de France Strecke, finde ich, ist, also es geht, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich denke mir jedes Jahr, wenn ich mir die Tour de France Strecke angucke, so, boah, ist jetzt irgendwie nicht so spannend. Und dann ist Tour de France und dann ist es doch spannend.
Findest du?
Ja, irgendwie schon. Also Giro ist natürlich immer spektakulärer. Da guckst du dir die Etappen an, guckst dir die Profile an und denkst, Alter, hier eskaliert's. Tour de France guckst du dir an, denkst, okay, sieht irgendwie genauso aus wie das andere und irgendwie kein richtiges Highlight drin. Aber erste Woche haben sie mal komplett anders designt. Also so, ich weiß nicht, ob es einfach so darauf ausgelegt ist, dass Alaphilippe einfach mindestens eine Woche in Gelb fährt oder auf was anderes. Wir starten in der Bretagne und es geht Klassiker-like, mittelgebirgig los. Es geht auf jeden Fall.
Warst du schon mal in der Bretagne?
Nee.
Erzähl, was du schon. Ist richtig schwer. Also da kannst du gar nicht einfach fahren.
Ja.
Nee, das geht echt nicht.
Also jetzt nur mal so. Etappe Nummer 1 hat schon direkt 6 Bergwertungen, 4-4-3, 4-4-3 und geht immer rechts und links. Da gibt es auch Wind in der Bretagne. Da musst du direkt mal richtig aufpassen. Etappe Nummer 2 ist Finish Mürde-Bretagne. Man kennt sie mittlerweile, wenn man Tour de France-Zuschauer ist. Ich glaube 2,7 Kilometer oder so ein bisschen über 2 Kilometer geht es relativ steil den Hang hinauf. Da allerdings weiß ich nicht, ob sich die Tour de France-Organisatoren bei ihrem Plan, Julien Alaphilippe 10 Tage in Gelb zu setzen, ins eigene Fleisch geschnitten haben und nicht Mathieu van der Poel 10 Tage in Gelb gesetzt haben.
ja,
denn...
auf jeden Fall, für mich, also Favorit machen wir gleich. Ne? Favorit machen wir gleich.
Etappe 3 wird dann flach. Etappe 4 wird komplett flach. Also es gibt auf jeden Fall auch in Woche 1 was für die Sprinter. Hier wird es auf jeden Fall wahrscheinlich keine Ausreißergruppen geben erstmal. Es gibt ein Zeitfahren auf Etappe 5. 27 Kilometer, Topf eben. Ja, Andi schüttelt den Kopf.
Ja, ganz ehrlich, ich will mal wieder so ein 50 Kilometer Zeitfahren sehen.
Ja, oder? Warum gibt es das nicht mehr?
Ja, finde ich auch.
50 Kilometer Zeit von Quiz habe ich hier noch vorbereitet, das kommen wir gleich noch zu. Da so habe ich mir klassisches, ein bisschen die Historie angeguckt von den Etappen und so. Ey, war doch früher normal.
So ein klassisches Lance Armstrong-Zeitfahren.
Haben wir den ganzen Tag Zeit, die Jungs.
Ja. gut, Etappe Nummer 7 ist dann, glaube ich, die längste, 248 Kilometer. Zwei Drittel flach und dann noch viermal Kleinberg. Also könnte auch fies werden am Schluss, aber ist auch gewiss ein bisschen...
Peter Sagan, würde ich sagen.
Ja.
Jetzt schon so.
Und dann auf Etappe Nummer 8 geht es dann erst das erste Mal. Das ist dann das erste, also quasi das zweite Wochenende, das erste Wochenende nach dem Start. Und Etappe 8 und 9 sind die ersten Bergetappen. Etappe 9 ist die erste Bergankunft vorm Ruhetag. Tippe mal, der Plan ist, am Ruhetag machen wir ein Tour de France Special. Wenn wir das mal einen kleinen Recap gut, machen.
Gut, dass du gerade leise gesprochen hast.
Ja, leise mit leicht anderer Stimme gesprochen. Etappe 8, ja, Le Grand Bonnard ist aber kein Mountaintop-Finish, sondern nach der letzten ersten Kategorie. Es gibt die Kategorien 3, 4, 1, 1, 1 und nach dem letzten geht es nochmal runter. Das ist der Samstag. Und der Sonntag ist Tignes, da ist Wout van Aert irgendwie jetzt schon öfters mal gewesen in letzter Zeit. Der macht da, glaube ich, irgendwie auch Höhe.
Ja, da fährt immer das ganze Team von ihm hin.
Das ist Wertung 1, HC 2-1 und Bergankunft. Da geht es dann schon auf jeden Fall richtig zur Sache. Allerdings, jetzt sind wir an Ruhetag Nummer 1. Wollte ich kurz jetzt mal nur zu diesem Ablauf dieser ersten Woche in Anführungszeichen sagen, da in der Bretagne am Anfang und bei diesen Flach- bzw. Mittelgebirgsetappen und wir wissen alle, wie hektisch und nervös das am Anfang ist, kannst du auf jeden Fall ganz gut die Tour de France verlieren als Team und Wir werden da gleich vielleicht noch dazu kommen. Es gibt ja jetzt irgendwie so einige Teams, die fahren eine Ein-Captain-Strategie und es gibt einige Teams, die fahren eine Mehr-Captain-Strategie. Und diese Woche 1 ist auf jeden Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht dann für eine Mehr-Captain-Strategie. Jetzt nur mal auf die Gesamtwertung gesehen. Genau, also eigentlich geht dieser klassische Kampf mit wir fahren schnell einen Berg hoch und versuchen die anderen abzuhängen, erst auf Etappe 8 los.
Ja gut, aber so eine Tour ist immer so, dass du in der ersten Woche nicht gewinnst, aber verlierst. Und es geht am ersten, also das erste, also das zweite Wochenende, das erste Wochenende nach dem Start quasi das erste
Mal in die Berge. Könnte aber trotzdem dankbarer sein, die erste Woche. Also mir tun jetzt hier eigentlich schon eher die ganzen Helfer leid. Mhm. Für die werden die Etappen auf jeden Fall noch ein bisschen anstrengender als sowieso schon in der ersten Woche. Und komm, nachher habe ich da auch noch ein bisschen was zu. Also das kann ich ja ein bisschen vorwegnehmen, das ist eigentlich auch egal. Ich habe zum Beispiel bei der Tour 99, da bin ich eben zufällig durchgekommen bei meinen Recherchen, da gab es 11 Flachetappen. 11. Mhm.
Ja, war ja früher auch ganz oft auch mit Ausreißergruppen.
Ich will das wieder so haben, ganz ehrlich. 11 Flachetappen.
Da ist dann schön, nicht.
Ja klar, und der Rest Bergetappen und lange Zeit fahren. Das ist halt Tour de France.
Nee, aber Staub, was soll denn Scheiß? 11 Flachetappen ist 11, du guckst du 11 mal nur 30
Minuten Rad. 11 mal ausgedehnter Mittagsschlaf und dann 2 Kilometer Action.
Ja, genau. Zum Beispiel, ich muss es kommentieren.
Jacques Durand, Laurent Brochard, Jens Vogt, Jakob Piel fahren weg.
Genau, wo sind die ganzen Ausreißerstars dann?
Ja, ich freue mich schon eher über so ein Profil hier. Da kann man wenigstens was erzählen. Muss sich nicht irgendwas aus dem Finger saugen ab Etappe 2. Ja, erzähl weiter.
Okay, weiter geht's nach dem ersten Ruhetag. Dienstags. Ist erstmal wieder flach. Mittwochs gibt's dann sehr schön.
Wo sind wir denn da jetzt überhaupt immer? Also auf Bretagne und dann.
Ja, das habe ich mir jetzt nicht dazu notiert. Sorry.
Da sind ja schon ein paar, okay, ich sag mal hier, du bist Transfers drin.
Du bist in Frankreich.
So durch Zentral.
Genau, Frankreich, aber jetzt weißt du gleich, wo wir sind. Also dienstags waren wir jetzt und mittwochs weißt du, wo wir sind. Und ich finde gut, dass das mittwochs ist, weil mittwochs habe ich frei. Doppel Mont Ventoux. Provence. Es gibt Kategorien 4-4, 1-1, HC. Mont Ventoux wird aber nur gefahren bis Chalet Renard, also nicht bis oben. Und am Schluss geht es nochmal runter.
Das stimmt nicht, Basti, ich weiß nicht, welchen Fokus du hast. Also ich bin auf der offiziellen Tour de France Seite, da fährt man beide Seiten am Chalet Renard vorbei, hoch zum Mont Ventoux.
Okay. Dann hat mich heute jemand falsch informiert.
Ja, die erste Überfahrt hat Kategorie 1 und die zweite hat C.
Ja. Genau.
Es wird aber beides mal auf ungefähr dieselbe Höhe gefahren auch, ne?
Man kommt auf exakt die gleiche Höhe.
Genau. Und man kommt von weiter unten beim zweiten Mal.
Ja, einmal fährt man so, wie man es, glaube ich, klassisch kennt von Bedouin. Das dann zum zweiten Mal fährst du dann noch. Also genau, das, der letzte Anstieg ist halt so der klassische Anfahrt. Genau. Und das andere ist dann
von der Seite.
Man kann drei verschiedene Versionen fahren.
Genau, ich, oder? Es gibt quasi die Rückseite, wo du immer, also die Busse immer runterfahren. Da geht es aber, das ist auch ein sehr langer Anstieg. Und dann der andere, der kommt quasi beim Chalet Renard raus. Und geht dann hoch normal zum Mont Ventoux. Genau.
Alright. Jetzt fahren wir Richtung Pyrenäen, Etappe 12 und Etappe 13 flach. Auch wirklich top eben. Mal wieder Sprinters was zu tun, wer noch da ist. Ich weiß nicht, so eine Doppel-Mont Ventoux-Etappe könnte auch zeitlimittechnisch vielleicht schwierig werden.
Damit kenne ich mich aus.
Ja.
Kann ich dir eine kurze Einschätzung zu geben, wenn du willst?
Ja, mach.
So, die fahren. Muss ich mal kurz hier reinschauen. Also eigentlich ist es, glaube ich, also die fahren schon mal eine Kategorie 1 Bergwertung nach 80, ein bisschen mehr als 80 Kilometern sind sie oben und die Etappe ist insgesamt 200.
Ja, ich glaube, da fahren die noch zusammen rüber.
Da fahren und sie noch zusammen rüber und dann ist ja die vermeintlich leichtere Anfahrt zum Mont Ventoux. Da fällst du dann vielleicht ab und dann hast du aber eine lange Abfahrt, noch ein bisschen zwischen den beiden Anstiegen. Da findest du dann eine gute Gruppe, verlierst du keine Zeit, machst sogar wieder ein bisschen Zeit gut. Und dann, ja, dann kassierst du natürlich das letzte Mal darauf nochmal gute 20 Minuten, bestimmt, Viertelstunde, 20 Minuten. Also leicht kann, also ganz locker kannst du dann den zweiten Mal nicht rauffahren. Und dann ist aber auch wieder eine ewig lange Abfahrt. Also da holst du im Zweifel auch wieder ein bisschen was raus. denke ich mal. Wird natürlich kein einfacher Tag, aber fürs Zeitlimit, auch durch die Länge, ne, ist 200 Kilometer lang, Fahrzeit wahrscheinlich 4,5 Stunden mindestens.
Mhm.
Ein bisschen länger sogar, also ein gutes Zeitlimit, denke ich mal, kommen die durch.
Ich habe einfach auch ein paar schöne Leidensgeschichten von Mormon 2.
Hey, komm, hau eine raus.
Nee, als ich das erste Mal da gefahren bin, war bei Dauphiné damals und das war das Jahr, in dem ich auch so eine Maulsperre hatte. Ich hatte, irgendwann war ich so über den Punkt, da hat mein Organismus komplett ausgesetzt. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt?
Also ich kenne die Geschichte, ich weiß nicht, ob du die hier schon mal erzählt hast.
Ja, und dann konnte ich meinen Mund nicht mehr öffnen. Und dann hat gerade noch ein Löffel reingepasst. Und ich hatte dann so für 2 Tage, konnte ich nichts essen. Und da saß ich unten immer beim Essen, habe immer nur so Suppe gelöffelt und halt mir Geld reingeschoben. Und unser Osteopath, der Bruder von Davide Rebellin war, saß dann immer abends so eine Stunde lang, hat irgendwie mit seinem Finger in meinem Mund rumgewerkelt und versucht, das Ding da zu lösen. Ich war halt so grau. Und da sind wir dann auch Mormon 2 hoch. Ich glaube, das war das Jahr, eine von den Etappen. Und da war Davide Napolitano, heißt er Davide? Also Napolitano auf jeden Fall. So relativ kräftiger Sprinter, aber sehr klein. Ich glaube, damals, weiß ich gar nicht, wo er gefahren ist, auf jeden Fall relativ relativ früh abgefallen. Und dann fahren wir diesen Anstieg rein und ich war dann halt auch sehr, sehr zeitig im Gruppetto und ich kannte den Anstieg halt nicht. Und du fährst ja erstmal unten im Wald, ist auch schon aber mega Stern und kommst da raus und sieht aus wie eine Mondlandschaft, dann ist aber immer noch sehr weit. Und ich fall dann irgendwann aus dem Gruppetto ab und fall hinter Napolitano zurück. Also das war richtig harter Kampf und dann weiß nicht, da oben ist dann auch Windkante im Gruppetto, wo halt so viel Wind ist und so, habe ich mich halt irgendwie zurückkämpfen können und ich glaube, ich habe mich selten so gequält wie an dem Tag und konnte halt ja auch wenig essen. Aber so auf jeden Fall lustig, wie es war eine andere Etappe in den Alpen, wo ich dann einfach, da ist die Maulsperre gekommen, wo ich einfach gefahren bin und irgendwann meinen Mund nicht mehr öffnen konnte. Also wirklich so auf einen anderen Moment kann ich meinen Mund nicht mehr aufmachen.
Du konntest auch nichts außer Gels essen dann quasi im Rennen.
Ja, und nur, ich hab gerade einen Löffel reinbekommen.
Ja. Da hat der Körper gesagt, Kinder lernt was Richtiges.
Ja. Werdet nicht Radprofi.
Ja. Ja, wir sind jetzt zu den Pyrenäen gefahren, endlich. Sind da bei Etappe 14 angekommen, also nach 2 Wochen Tour de France. Und da ist jetzt keiner der Pyrenäenriesen drin, aber es sieht schon relativ eklig aus. Es gibt Bergwertungen 3-2, 3-3-2. Und ich habe mir die jetzt auch nochmal so einzeln angeguckt. Da sind relativ viele. Bei Pro Cycling Stats sind die Steigungsprozente immer nochmal so farblich abgesetzt. Und da sind relativ viele schwarze Einheiten drin, die dann so über 10 sind. Ja, da solltest du auch gut gefrühstückt haben an dem Tag. Vom letzten Berg ins Ziel ist es allerdings noch eine Weile und die sind eher so über die Mitte verteilt. Weiß ich nicht, könnte vielleicht mal eine Gruppe kommen. Etappe 15 bewegt sich dann so ein bisschen so rund um Andorra und ist auf jeden Fall auch stabil bergig, aber eher so lange und nicht so steile Dinger, wobei der kurz vorm Ziel
auch, ist richtig
auch
eklig.
Eine erste ist. Kennst du den?
Ja, den kenne ich. Der ist eklig.
6 Kilometer.
Halt, du hast halt vorher der Anstieg quasi nach Andorra, zum höchsten Punkt in Andorra ist dieser Porte, ich kann es nicht aussprechen, ein Valera, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, der ist so auf 2,4.
Genau, das ist Souvenir Henri de Grange, der höchste Punkt der Tour de France.
Also ist eigentlich lange Anstiege, kann man wirklich so sagen, weil man fährt so ungefähr von 200 Meter über dem Meer auf 2400 Meter rauf. Also den ganzen Tag eigentlich nur rauf.
Ja, genau, und das ist halt, der ist halt
keine,
schon ranzig.
Es gibt keine richtigen steilen Berge, aber auch gibt keine richtigen Abfahrten. Also du fährst eigentlich die ganze Zeit nur rauf.
Ja, und das ist halt schon echt eklig und dann fährst du halt da runter auf einer relativ breiten Straße und ja, das ist schon, du hast halt diesen Höhe, ne? Du bist halt einfach in der Höhe, hast eh schon einen Sitzen, also da kannst du dich halt auch, weil du fährst halt so lange einfach hoch und wenn die da richtig hochballern, auch wenn es eine breite Straße ist, kannst du halt dann schon den Stecker ziehen auf jeden Fall.
Ja, und dann kommt dieser Kolde, kein Plan, was das jetzt hier auf Baskisch oder was das ist, heißt. Baixalis.
Das ist nicht baskisch,
katalonisch. Und ja, der hat dann auch wieder so einen schönen schwarzen Abschnitt da drin mit 12,7% ein Kilometer und einer 9,2.
Übrigens, das letzte Mal, als ich oben auf diesem höchsten Berg Andorra war, war bei der Vuelta, wo dann in der Abfahrt sich Leute komplett ausgezogen haben und ihre ganze Wintersachen angezogen haben im Auto oder im Auto gesessen haben von den sportlichen Leitern, um sich auszuwärmen, weil da oben Schneehagel war. Gibt auch auf jeden Fall schöne Erinnerungen von dem Berg.
Ja, nächsten Tag geht es dann auch richtig zur Sache. Dann fährt man erstmal eine Weile bergab, dann kommt der Col de Port, dann kommt Col de la Cor. Ja, der sieht auch hardcore aus, 13 Kilometer, relativ straight bergauf. Porte d'Aspé kennt man auch, aber dann, ja, also Bergwertung 2-1, 2-4.
Basti, du darfst dich nicht vom Höhenprofil verunsichern lassen. Du musst auch immer gucken, in welchem Maßstab das angegeben ist.
Ja, ja.
Also die Berge sind alle nur halb so hoch wie am Tag vorher. Sehen ja, zwar viel schwerer
schon,
aus, aber
schon klar.
Die sind nicht so hoch. Ne?
Schon klar. Ja, die kennt man ja zumindest. Die hat man zumindest schon mal gehört bei der Tour de France an dem Tag.
Ja, der Peyresoude und sowas.
Welchen denn?
Hä, der Col de Peyresoude und sowas, kennst du natürlich alle.
Ach, da seid ihr schon bei 17 jetzt.
Hä?
Nee.
Oder? Nee, jetzt kommen wir zu 17. Nee, Col de Port und Porte d'Aspé, den kennt man doch.
Du meinst Col d'Aspé?
Ja, genau, da ist das Ding als Col d'Aspé. Nee. Ich habe gerade Col de Port, das ist am nächsten Tag.
Ich kenne die anderen beiden gar nicht.
Nee, aber
jetzt Col
de Porte kommt jetzt. Keiner von uns kann Französisch, oder?
ja, aber das andere Ding heißt Col d'Aspé.
Ja.
Nicht, das Porte, da, aber da hast du das Aspé vergessen und nicht das.
Doch, hab ich gesagt. Kannst du hören in der Folge dann.
Nee, höre ich mir nicht an.
Ich habe die alle noch nie gehört.
Ah ja, jetzt kommt. Ja, und den kenne ich nicht. Erzähl was dazu. Porte.
Welcher?
Etappe 17. Ja, jetzt kommen wir. 17 kommt die nächste Bergankunft. Also so viele gibt es davon nicht.
St. Larry heißt der.
St. Larry.
Also bei der Etappe kenne ich nur den Peyresoude.
Von Murrett nach St. Larry.
Also auf der Tour de France-Seite, diese interaktiven Karten sind halt echt nicht so geil. Weil da siehst du irgendwie nicht durch, wo die entlangfahren, was alles zusammenhängt ist. Ich muss mich gerade mal
orientieren. Ja, es wird jetzt aber, also ab da. Pyrenäen wird das schon richtig schwer, ne? Also, klar ist Tour de France, muss schwer werden, aber wird dann schon
dann auf jeden Fall
jeden Tag heftig.
Klassische Pyrenäen-Etappe schlechthin, oder? Also ja. Vom Po nach Luz-Adigne. Mit Col du Tourmalet, glaube ich, auch der Berg, der bei der Tour bisher am meisten gefahren wurde, habe ich auch irgendwo heute gelesen. Ja. Irgendwie 60 Mal oder so schon,
ja. Ja, wird spannend, ne? Wie das dann, ich meine, wir kommen jetzt gleich vielleicht nochmal zum Rennverlauf, aber das sind ja so Etappen, die sonst so die großen Teams einfach versucht haben, komplett zu kontrollieren, aber der, wie Rennen gefahren wird, hat sich ja so ein bisschen verändert, wobei ich dann heute auch schon bei Lance im Podcast gehört habe, dass sich bei der Tour de France dann vielleicht doch nicht verändert hat. Weil da so viel auf dem Spiel steht, dass man das dann doch da versucht.
Ja,
vielleicht
gut,
zu kontrollieren.
Muss man sich nur mal an den Podcast jetzt hier, da kann man ja mal reinhören jetzt vor der Tour de France. Der war ja letztes Jahr nach der Tour de France mit Grisha Niermann. Mhm. Der hat die Taktiken ja so ein bisschen in Frage gestellt, die letzten Jahre so gefahren worden sind. Ne? Irgendwie das ganze Rennen kontrollieren und am letzten Tag verlieren, bringt ja dann auch nichts. Vielleicht wird man da mal was anderes sehen, gerade von Jumbo. Die werden sich nach letztem Jahr da mit Sicherheit Gedanken gemacht haben. Und da werden auf jeden Fall die letzte Woche, die wird richtig interessant werden, wie die Teams die angehen. Und gerade da auch die Etappe nach St. Larry, ich glaube, die wird richtig geil. Also erstmal relativ flach und dann drei Berge direkt hintereinander. Erste Kategorie und dann HC mit keinem Flachstück dazwischen. Also da geht's dann.
Ein guter Tag, um nicht Radprofi zu sein.
auf jeden Fall. Da geht 60 Kilometer lang voll auf die Fresse.
Ja, shit. Okay, Etappe 19. Endlich mal wieder was für die Sprinter, die zu dem Zeitpunkt auch ganz viel Freude noch haben, wenn sie noch dabei sind. Geht auch in eine Richtung. Okay, sind so gegen Ende, ist glaube ich, sind so zwei, drei Richtungswechsel dabei, wo man vielleicht nochmal was auf die Kante nehmen könnte, wenn man Bock hat. Aber ich glaube, in Etappe 19 hat da auch keiner mehr Bock drauf. Vorletzter Tags nochmal Zeitfahren. Das gibt es ja auch nicht jedes Jahr. Ist aber auch, so wie ich das sehen kann, naja, der Maßstab hier. Es ist nicht ganz flach, aber es ist definitiv kein Hügel drin.
Im Übrigen sind 8 Flachetappen, ne? Finde ich jetzt nicht wenig.
Ja. Übrigens 31 Kilometer, also wieder keine 50 Kilometer Zeit fahren.
Ja, also mit dem ersten kombiniert sind es dann irgendwann 50, aber leider nicht.
Ja, also knapp 60 Zeitfahrkilometer. Ja, es wurde ja so ein bisschen hingestellt, als wäre das die Zeitfahrer-Tour de France. Können wir gleich nochmal drüber philosophieren. Und es ist, ja, kein Bergzeitfahren. Weiß nicht, wie viel sich so die Favoriten dann da abnehmen. Und dann Champs-Élysées, da muss ich nichts mehr zu sagen.
Gut, dann gehen wir mal rüber in meinen Part mit den Favoriten. Also, ich bin jetzt einfach mal so alle Teams durchgegangen. Ne? Ich habe jetzt irgendwie einfach mal Namen aufgeschrieben und wir können dann ja anfangen, darüber zu diskutieren. Ich habe mir dann irgendwie auch schon mal direkt Gedanken gemacht, wo ich die eigentlich sehen würde. Und da ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich nur bei 2 Leuten Top 3 hingeschrieben.
Ja, dann gibt es halt keine Top 3 dieses Jahr.
Ja, genau. Und ich fange mal an. Also, ihr habt das sicherlich auch bei ProCycling Stars die Startliste, die aktuelle. Und Guillaume Martin, würde ich sagen, ist für mich so klassisch einfach solide Top 10. So, der wird irgendwie wahrscheinlich am Anfang da sein, am Ende einbrechen. Das gleiche ist eigentlich Jakob Fuglsang.
Klassischer Franzose, am Anfang da, am Ende einbrechen. Christoph Laporte haben wir da noch dabei im Team. Der war ja auch schon mal ganz gut.
Okay. Da kommen wir später zu. Genau. Genau, und Jakob Fuglsang bei Astana. Aber da sehe ich auch nicht mehr als irgendwie Top 10, wenn überhaupt. Dann Bauke Mollema. Ich weiß gar nicht so, wie die sich taktisch ausrichten. Da habe ich jetzt auch noch nichts gelesen. Also ich weiß, Vincenzo Nibali fällt auch mit.
Ja, ich bin jetzt auch langsam raus aus Vincenzo Nibali. Aber wobei, okay. es gibt auf jeden Fall irgendwie 2 Etappen, wo es vom Berg aus dann ins Ziel geht. Da werde ich vielleicht nochmal.
Genau.
Aber das war es dann auch.
Genau, Bauke vielleicht auch Top 10. Also mehr kann ich bei dem irgendwie nicht vorstellen. Dann, was ich interessant fand, ist, also dann bei Quebeca Assos sehe ich jetzt keinen für die Gesamtwertung. Dann bei Bike Exchange haben sie schon gesagt, dass Simon Yates auf Etappensiege geht und dass der Lucas Hamilton die Leaderrolle bekommt im Team. Der hat dies Jahr auch schon eine Rundfahrt gewonnen und ich traue denen schon eine Top 10 zu. Also das ist so einer, der wahrscheinlich einfach so im Windschatten von anderen damit reinrollen könnte.
Ja, also welche Rundfahrt hat er dies Jahr gewonnen?
Copy Bartoli zum Beispiel.
Also da haben wir ja auch noch einen Esteban Chavez, ne? Der auch.
Da gewinnt Copy Bartoli, ja, aber warte mal kurz, gewinnt Copy Bartoli und wird Vierter bei Paris-Nice.
Nee.
Hä? Klar, Lucas Hamilton? Klick doch mal rauf.
Ja, bin ich gerade. Der ist gar nicht gefahren bei Copa Bartoli.
Ah, nee, war 2019, Entschuldigung. Aber der wird auf jeden Fall Vierter bei Paris-Nice, Achter bei Romandie.
Ja, auf jeden Fall. Also, genau, also krass, dass sie mit ihm so da reingehen.
Ja, genau. Also
weiß man, warum er jetzt bei Tour de Suisse nicht mehr, warum er da raus ist? Weißt du das?
Nee, aber krank, das war deren Pressemitteilung übrigens. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ja, so Chavez glaube ich nicht, dass der auf Gesamtwertung fährt, der wird auch auf Etappen
fahren. Aber der ist dieses Jahr schneller gefahren als die letzten Jahre wieder. Also ja, der war jetzt bei jeder Rundfahrt, die er gefahren ist, Top 10.
Aber ich glaube echt, dass die Zeitfahrt einfach richtig kosten.
Der verliert ja 10 Minuten.
Ja, genau. 10
Minuten auf 60 Kilometer.
Dann hast du Bahrain Victorious. Da ist mir jetzt keiner aufgefallen. Klar, die haben irgendwie einen Wout Poels und einen Pello Bilbao, aber klar, ein Pello Bilbao kann Top 10 fahren. Irgendwie nachdem er vielleicht mal ein Bike-Fitting hatte, aber Also Vaupuls kann mir gerade nicht vorstellen, dass der da vorne reinfährt, Top 10. Also nee. Das sehe ich irgendwie nicht.
Da rein wäre Jack Haig.
Ja,
reden wir jetzt hier gerade nur über GC?
Ja, wir reden gerade nur über GC.
Okay.
Sprinter
gehen wir das Ganze gleich nochmal durch.
Nee, aber ich kann nochmal die Sprinter dann irgendwie... Also ich würde das gerade gerne mal
mit GC reden. Ja, weil du sagst, Bahrain hat jetzt keinen so fürs GC, würde ich aber hier Colbrelli, grüne Trikot.
Ja, den habe ich doch alle gleich noch. Hm. Auch Sprint und so. Lass mal kurz einfach den GC durchgehen, wenn es geht. Dann UAE Team Emirates, eindeutig, ne? Pogacar. Dann, Arjou Désert hat für mich jetzt auch keinen. Wenn ihr mir jetzt jemanden seht, könnt ihr es gerne sagen. Ben O'Connor vielleicht, aber auch nur durch sehr viel Zufall. Dann Jumbo Visma, Primoz Roglic, Movistar, eigentlich das ganze Team. Mal gucken, wie sie sich am Ende entscheiden. Und dazu,
für keinen. Wir fahren einfach mit allen Vollgas für die Mannschaftswertung, wie immer.
Und das Geilste, gab es heute anscheinend so eine Pressemitteilung von so einer Zeitung im Baskenland, wo drin stand, Emanuel Erviti und die 7 anderen Movistar-Fahrer, die die Tour fahren, irgendwie sowas übersetzt war da drin. Genau. Dann Bora Hansgrohe, glaube ich irgendwie so ein bisschen an den, wie heißt der hier, Keldermann, an den Wilco. Den traue ich Top 5 zu.
Ja, also da
irgendwie
denke ich auch, dass man mit einer, dass man schon mit einer geteilten Leaderrolle da fährt, mit dass man Buchmann schon versucht, wahrscheinlich erstmal keine Zeit zu verlieren und dann zu gucken, ob irgendjemand davon vielleicht nicht durchkommt und auf den anderen setzt. Aber tendenziell, Paul Martens hat ja auch gesagt, man muss gucken, dass er nicht hinfällt, aber sonst halte ich den auch für relativ stabil und stark. Ja.
Also ich glaube,
fährt auch dieses Jahr richtig stabil. Also Katalonien Fünfter, Romandie Zehnter und dann Dauphiné jetzt quasi so die Generalprobe vor der Tour, wird der Vierter.
Vierter, ja, irgendwie also nur eine Sekunde oder zwei hinter Geraint Thomas. Also.
Ja, also ich glaube nicht, dass der so krass in Erscheinung tritt, wo man sagt, oh krass, aber der wird einfach über gute Zeit fahren, wird er da einfach vorne landen. Also wenn der halt nicht stürzt, ne? Ja, das glaube ich halt bei dem auch.
Der wird nicht abgehängt und fährt okay Zeit.
Ja, und dann Team Ineos habe ich einfach nur hingeschrieben, alles von Sieg bis Top 10 mit allen Fahrern, bis auf vielleicht Luke Rowe. So. Also ich meine, ganz ehrlich, also keine Ahnung, ob sie jetzt am Ende, die können halt für Carapaz fahren, die können für Theo, weiß ich nicht, aber die können für Geraint Thomas oder für Richie Porte fahren. Ich meine, das werden die vielleicht nochmal irgendwann auswürfeln, aber ob die jetzt so einen klaren Captain haben, gerade in der ersten Woche, wo du meintest, du meinst, in der ersten Woche ist es gut, mehrere Optionen zu haben. Ich glaube, bei Ineos ist eventuell ein Nachteil, dass sie zu viele Optionen haben und nicht wissen, auf wen sie sich konzentrieren sollen.
Ja, aber
das
wird die erste Woche regeln. Wer da auch so ein MVP ist, ist Dylan van Baarle, ne? Finde ich richtig eigentlich nicht wirklich großartig sichtbarer Fahrer, aber der Typ ist so stark, der fährt auch immer mit zur Tour. Ich meine, das heißt schon was. Das ist so ein Moped, der Typ.
Ich kann euch mal den Strava-Account von Dylan van Baarle empfehlen.
Ja, kenne ich.
Das hat mich heute
auch wieder völlig eskaliert.
Ja. Der fährt auf jeden Fall richtig gerne Fahrrad.
Ja, dann Lotto Soudal hat niemanden für die Gesamtwertung. De Koyne, Quickstep.
Doch.
Wen denn?
Also, jetzt nehme ich mal die letzte Frage von meinem Quiz vorweg und frage, wer war denn letztes Jahr Letzter in der Gesamtwertung?
Roger Kluge.
Ja.
Das, ja.
Ist natürlich auch. Also früher gab es ja richtige Wettkämpfe drum. Und ich glaube, Roger gehört da auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten. Jetzt nicht,
zum erweiterten weil es
schlecht ist, sondern der weiß halt genau, wie er die Bergetappen fahren muss und ist natürlich einer der besten Anfahrer.
Genau, also wir reden jetzt gerade von der Gesamtwertung von vorne, nicht von hinten. Genau. Okay. Dann De Koenig, Quickstep, ja, Julian Alaphilippe auch irgendwie eigentlich alles von Podium bis nix.
Podium? Podium trotzdem zu?
Nee, ich sage ja, alles von Podium bis nix. Also bei dem weiß man ja nicht. Ja. Und der Rest ist halt Sprintzug. Da kommen wir auch gleich zu, weil ich es sehr interessant finde.
Ja, dieser Mattia Cataneo ist relativ gut bergauf, ne?
Ja, aber ja, also ich glaube nicht um Top 10. Und dann EF Education, Nippo. Ganz ehrlich, Rigobert Urán, geilster Typ überhaupt. Das ganze Jahr macht er einfach nur Holiday in Kolumbien, gefühlt. Jeden Tag einfach nur Instagram-Lifestyle und dann dann fliegt er halt rüber nach Europa. Der muss ja auch Privatjet haben. Der ist ja der fährt ein Radrennen und zwei Tage später macht er wieder eine Story irgendwie aus seiner dicken Villa in Kolumbien, drei Tage später irgendwie aus Monaco. Auf jeden Fall,
nachdem... Ist nicht alles echt auf Instagram, Paul.
Ich weiß, aber nachdem, was er da jetzt bei der, was war das jetzt, Tour de Suisse abgezogen hat, für mich, wenn der nicht stürzt, ganz heißer Favorit fürs Podium. Einfach auch so, weil der ist halt so, der braucht halt auch keine Gangschaltung zur Not, ne? Gewinnt halt auch mit 53,11 Berghochsprint. So.
Ja.
Das ist einfach so, und dem traue ich auch alles zu, vom Podium bis Ausscheidung. So. Auch gerne alles innerhalb der ersten Woche kann bei dem passieren. So. Dann Groupama, David Goudou, finde ich auch ein Top-5-Kandidat. Der hat auf jeden Fall das Potenzial. Das muss, und der fährt auch keine schlechten Zeitfahren, ne? Da, dafür, dass er so klein ist. Und der Rest des Teams natürlich voll auf Sprint, aber da kommen wir gleich zu. Denn Irisa ist Startup Nation. Die gewinnen auf jeden Fall schon mal die Seniorenwertung in allen Klassen, sowohl Sprint als auch GC und überhaupt. Ich glaube, die haben auf jeden Fall das erfahrenste Team am Start und Rick zieht den Schnitt ganz schön nach unten, wahrscheinlich.
Jetzt kommt mein Take.
Ja.
Israel Startup Nation. Jetzt Vorsicht. Vergesst alles, was ihr wisst. Jetzt stellt euch einfach nur mal vor, die Tour de France geht los. Wir sind in Woche 2 oder 3 oder haben die ersten richtig harten Bergetappen hinter uns. Und Chris Froome ist erster mit Abstand, kontrolliert alles, hat nur geblufft, 2 Jahre lang jetzt. Alles war Show. Alles war Show. Chris Froome fährt alles in Grund und Boden und lacht laut immer, wenn er ins Ziel kommt. Mit so, mit so Klauenhänden. So.
Ich würde mich freuen, aber ich würde es nicht ganz glauben können, aber ich würde mich freuen.
Das, won't happen. Das wäre auf jeden Fall der Twist.
Ja, das wäre der Twist des, des Jahrzehnts das auf jeden Fall.
Radsport wäre großartig.
Genau, also da traue ich eigentlich auch nur den Dan Martin zu, Top 10 zu fahren. Michael Woods hat für mich jetzt nicht die Konstanz über die 3 Wochen. Dann Intermarché, Wonti, Gobert. Das andere Wort kann ich nicht aussprechen, was noch dran steht, irgendwas mit Material. Da fahren übrigens der deutsche Vize und der dritte der deutschen Meisterschaft anscheinend jetzt. Was ich mich, worüber ich mich sehr freue, für Georg Zimmermann vor allen Dingen. Jonas Koch ist ja schon ein paar Mal gefahren. Ich glaube, die haben jetzt auch keinen Fahrer für die Gesamtwertung. Genau, dann DSM auch nicht. Die fahren wieder voll auf Attacke und gewinnen dann, was weiß ich, wie viele Etappen. Alpecin auch nicht, Total Energy hat Pierre Latour, aber der macht halt nur Latour, aber ich glaube, mehr passiert da auch nicht.
Latour macht er.
Der macht Latour. Akea Samsic, Nairo Quintana.
Edward Boasson-Hagen fährt da noch mit bei Total.
Ja, ja gut, aber da kommen wir gleich zu. Genau, und Nairo Quintana, wenn der gut drauf ist, der ist übrigens wie Miguel Angel Lopez, wo wir vorhin bei Movistar gesagt haben, da fahren alle auf Gesamtwertung, bis auf Elveti. Den würde ich auch noch zutrauen, echt vorne reinzufahren. Aber ich, bei dem weiß ich mal nicht, ob der das über die 3 Wochen durchhalten kann. Und Quintana, wissen wir, dass er das kann?
Und Nasser Bohani fährt mit.
Ja. Genau, und dann bei B&B Hotels, ja, ist jetzt auch
eine rein französische Mannschaft.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Nationalmannschaft.
Ja.
Also, genau. Bei Movistar fährt fast noch ein genau. Kolumbianer mit, sonst nur Spanier. Und B&B ist die einzige Mannschaft, die tatsächlich nur mit einer Nationalität an den Start geht.
Ja. Genau, das wären jetzt erstmal meine GC-Fahrer. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie alle auch einig. Ne? So, jetzt, ich habe mir dann Gedanken über das grüne Trikot gemacht.
Ja, warte, jetzt tippen wir GC.
Ach so. Ja, da tippe ich
jeder
auf.
Jeder tippt Podium. Oder nur Sieger.
Ja, also sein Favoriten plus eine Wildcard.
Okay. So
wie beim Giro auch schon.
Hm. Ist nicht so, dass ich mir nicht schon Gedanken gemacht hätte, aber ich kam auf keinen grünen Zweig.
Also ich finde ja eigentlich Pogacar ist ziemlich eindeutig, aber irgendwie es macht mir Ineos ein bisschen Angst da in der Konstellation.
Ich sag ja Carapaz.
Ja.
Nee. Ich sag Garen Thomas 1 und Carapaz
Wildcard. Okay, dann gehe ich mit. Ja, aber wir können dieselben Namen nennen, oder? Also ich meine, irgendwann sind ja... Also ich würde jetzt Pogacar auf 1 setzen und Wildcard würde ich Geraint Thomas nehmen.
Ich sag Roglic und Meine Wildcard ist Theo.
Okay. Bin ich gespannt, würde ich mich natürlich freuen.
Also aus zwei Gründen, natürlich bin ich da parteiisch, weil er bei Corso ist, aber ich habe jetzt auch ein paar Bilder von ihm gesehen und man sieht es bei ihm ja nicht immer, aber jetzt sieht er irgendwie noch dünn aus und ich glaube, der ist einfach super in Form. Hat natürlich dann ja, in einem Team mit vier Leadern mehr oder weniger, wird sich das dann wahrscheinlich im Rennen rausstellen, wie bei seinem Giro-Sieg auch.
Ja.
Aber der ist auf jeden Fall fit und natürlich ist das ein bisschen parteiisch, aber man muss ja immer bei so Wetten macht man ja auch eigentlich, damit man noch so ein bisschen mehr mitfiebert.
Genau. Ja. Gut, dann grünes Trikot fand ich eigentlich schon fast langweilig, mir darüber Gedanken zu machen. Man kann sich Namen aufschreiben, aber am Ende wird es entweder Peter Sagan oder Wout van Aert hat Bock.
Oder Mathieu van der Poel fährt wirklich? Durch.
Nee, Mathieu fährt nicht durch. 100%, der geht raus.
Ich weiß nicht. Meinst du echt?
Ja, der geht raus.
Der braucht also doch keine Pause bis Olympia. Scheiß doch drauf. Der kann doch jeden Tag rennen fahren.
Der will Olympiasieger werden. Also muss er auch. Der muss auch sich gut vorbereiten, wenn er gegen Pidcock gewinnen will bei Olympia Mountainbike.
Fände ich schwach. Wenn er auf grünem Trikotkurs liegt. Ja, früher ist er jedes Rennen gefahren und hat immer gewonnen.
Ja, früher war er noch vor den ganzen anderen Supertalenten, die auf einmal Rad fahren. Also Michael Matthews vielleicht noch oder Sonny Colbrelli, aber ich glaube, Sonny Colbrelli, der ist halt dann da, aber der ist nicht weit genug vorne in den Massensprints. Und Michael Matthews, der
weiß ich nicht. Peter Sagan ist auch besser und motiviert dieses Jahr.
Ja, Sagan, ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich schon unterschrieben bei irgendeinem französischen Team und hat noch einen extra Bonus, wenn er das grüne Trikot holt. Mann, ich glaube, der. Und ich weiß übrigens, gar
nicht, ob der noch Bonus in seinem Vertrag drin hat, so fett wie der ist, wird er dann platzen.
Aber weißt du, ich glaube, Peter Sagan ist übrigens der erste Fahrer, internationaler Top-Rennfahrer, der zu einem französischen Team wechselt und trotzdem weiter gut fährt. Weil das bei dem egal ist.
Peter Sagan ist.
Ja, genau.
Der könnte
beim Team Besenwagen fahren und wird trotzdem das grüne Trikot gewinnen.
Ich wollte nur mal kurz sagen, Colbrelli hat bei der Romandie die Punktewertung gewonnen und bei der Dauphiné jetzt auch.
Ja, ich weiß.
Ist italienischer Meister gerade geworden. Der ist in Topform.
Aber ich glaube,
das ist auf jeden Fall meine. Haben wir jetzt auch wieder einen Tipp und eine Wildcard? Nee, ne? Ich sage jetzt einfach mal grünes Trikot Colbrelli.
Sagan kann als erster Mensch zum 8. Mal gewinnen.
Ja, ich sage auch Peter Sagan.
Ja, ist ja langweilig sonst. Ich muss ja jetzt Colbrelli sagen.
Ja.
Da glaube ich auch noch eher als Wout van Aert, weil ich glaube, Wout van Aert, kriegt nicht so viele Freiheiten.
Ja, genau. Das meine ich ja. Ist eigentlich ein langweiliges Thema, über das grüne Trikot zu sprechen, weil irgendwie ist es eigentlich relativ eindeutig.
Wenn außer Roglic stürzt.
Yeah. Oder Mathieu fährt wirklich durch. Aber was ich einfach wirklich nicht glaube. So.
Aber dann wäre es klar.
Ja, weiß ich nicht. So, jetzt Sprinter. Die Sprinter sind, also echt viele Sprinter. Ich habe.
Obwohl mit die Besten nicht da sind.
Ja, nee, warte. Ich habe Christoph Laporte, Mats Pedersen. Stoffe mittlerweile führe ich ihn sogar als Sprinter, den Mats Pedersen.
Ja, dann, zu Recht.
Dann Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Wout van Aert, Peter Sagan, Caleb Ewan, Mark Cavendish, André Greipel, Arnaud Demar, Chess Bowl, Käsebohle, wie ich ihn auch immer nenne. Tim Melier, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, alle gleiche Team übrigens. Also Melier, van der Poel, Philipsen. Nasser Bohani und Brian Coquart. Habt ihr noch mehr, die ihr hinzufügen wollen würdet?
Ich würde aus der Liste ein paar rausstreichen, die sowieso keine Etappe gewinnen.
Ja gut, aber es geht erstmal um Sprinter. Okay. Also ich finde zum Beispiel Laporte, finde ich nicht unrealistisch, wenn es richtig gut läuft.
Ja, am Anfang. Ich glaube, den zähle ich eher da noch so als Konkurrenz für. Also sagen wir mal so, Laporte ist eigentlich prädestiniert für die ersten zwei Etappen, wenn da nicht Van der Poel noch mit am Start stehen würde.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, der wird halt zweimal Zweiter.
Ja, das kann gut sein. Ja.
Echt, wird nicht.
Alaphilippe Zweiter? Vielleicht würde Laporte, ja, weiß ich nicht.
Auf Möde Bretagne wird Alaphilippe Zweiter.
Irgendwer wird schon Zweiter hinter Mathieu.
Irgendeiner wird immer Zweiter, ne? Aber Laporte vielleicht sogar noch so ein erweiterter Favorit fürs grüne Trikot.
Ja, erweitert, genau. Dann, ich rausstreichen würde ich eigentlich nur Brian Coquart.
Ja.
Und Nasser Bohani.
Wird nichts.
Nee, Nasser, der wird halt irgendwann disqualifiziert und darf nach Hause fahren wahrscheinlich.
So. Nee, der gewinnt auch keine Etappe. Nee. Ich würde sagen, Case Bohl gewinnt dieses Jahr keine Etappe. Philipsen gewinnt auch keine Etappe.
Aber ich sag Melier, Van der Poel, Demar.
Kann eine gewinnen.
Mhm. Ja.
Ja, Demar da, ist natürlich.
Demar war brutal aber stark dieses Jahr.
Habt ihr es heute gelesen? In dem Kontext ist übrigens interessant, dass der Teamchef von Alpecin Phoenix gesagt hat, dass es ein Risiko ist, Philipsen mit zur Tour zu nehmen. Ich habe nur die Überschrift gelesen, ich verstehe kein Holländisch, von daher habe ich es nicht weitergelesen, aber die Aussage allein so zu treffen, ich weiß, in welchem Kontext sie steht, weil ich so ein bisschen Insight habe, aber ist auf jeden Fall interessant, ja, dass wir das so öffentlich sagen.
Pack aus.
Nee, mach ich nicht. und genau, dann, also ich finde Arno Demar Chancen, also Kringo weiß ich nicht, also aber auf jeden Fall Top 3 traue ich ihm zu und ich traue tatsächlich Mark Cavendish zu, eine Etappe zu gewinnen.
Beiden traue ich zu, ehrlich gesagt.
Ja, André, das wäre doch das geilste André Duell. Auch.
Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein Duell. Also ich glaube, dass die beide zumindest mal die Chance, also das heißt, die haben auf jeden Fall eine reelle Chance, da eine Etappe zu gewinnen, beide. Ich glaube, der so ein bisschen raussticht von allen Sprintern, ist halt Caleb Ewan.
Ja,
Von rein ich Sprinten, weiß gar nicht, ist Caleb Ewan schon mal gegen Van der Poel irgendwie einen Sprint gefahren oder auch gegen Wout van Aert? Den hat man ja auch noch irgendwie da so auf der Liste stehen. Letztes Jahr, aber ist er jetzt, also ich meinte, jetzt ist er schon mal gegen Van der Poel so richtig gefahren.
Ich glaube nicht, nee.
Wobei, Van der Poel kann ich mir vorstellen, der schießt halt die ersten zwei Dinger ab, der fährt im gelben Trikot durch die Gegend und dann fährt er irgendwann nochmal für Melier einen Sprint an und dann sagt er, okay, ciao, ich bin weg. Ich werde jetzt Olympiasieger, irgendwie sowas. Ich glaube, der ist ja schon so auch sehr loyal, ne? Und ja, ja. Ich glaube nicht, dass er dann irgendwie so jetzt auch bei einer reinen Flachetappe zum Beispiel da sagt, ey, ich will, oder er geht halt auch irgendwann raus und dann gewinnt Melier eine Etappe. Zum Beispiel die letzte.
Ja, genau, aber das Ding in der Konstellation ist ja wirklich, dass Jasper Philipsen ja eigentlich einen Platz wegnimmt für einen potenziellen Anfahrer. Da ist der Jonas Rickard ist zwar da, was der Anfahrer von Melier ist, aber so diese weitere Maschine für so einen Zug oder für Positionierung fehlt halt. Und das ist halt der Jasper Philipsen, muss ja diese Position irgendwo einnehmen. Ich glaube, das meinen die auch mit diesem Risiko, dass der eigentlich da drinne ist, eigentlich aber nicht so, aber eigentlich gar nicht so richtig reinpasst, weil entweder haben sie ja Mathieu oder die haben Tim Melier, der auch schon alle geschlagen hat. Ja? Und das ist halt echt, glaube ich, ein bisschen problematisch, aber da wird es auch andere Gründe geben, weshalb er da ist. Aber was
ist auf jeden Fall ein reines Sprinterteam.
Ja, genau. Und was ich halt sehr interessant fand, war die Aussage von Patrick Lefebvre heute zu Sam Bennett. Habt ihr das durchgelesen?
Ja, habe ich.
Nee, erzähl nochmal. Ich habe nur letzte Woche was gelesen.
Nee, das kam heute, das Interview. Heute wurde ja bekannt gegeben, dass Cav die Tour fährt und nicht Sam Bennett. Und Patrick Lefebvre sagte im Prinzip, dass da so ein paar Ungereimtheiten sind in der Kommunikation von Sam Bennett in Richtung des Teams. Er hätte, glaube ich, am Sonntag anreisen sollen nach Belgien. Und da wurde erst sein Flug, ich glaube, storniert. Oder der abgesagt, also der hat am Start gefunden.
Dazu gab es drei Aussagen.
Also, genau.
Also es gab die Aussage, storniert. Er wurde storniert, er war overbooked.
Genau.
Also, und dann ist halt sein Platz weggefallen.
Genau.
Und der dritte war irgendwie, weiß ich auch nicht mehr.
Ich glaube, den haben sie gar nicht aufgeführt, den dritten. Ich glaube, den dritten haben sie gar nicht genannt so direkt. Und dann meint er halt, okay, gut, es hat sich herausgestellt, dass der Flug einfach storniert wurde. Also den gab es halt nicht. Und er fand es komisch, dass genau, also das war ja bevor sie es irgendwie alles wussten, er fand es dann komisch, dass genau Sam Bennett derjenige war, der keinen Platz bekommen hat am Flug, also auf dem Flug. Und dann davor gab es auch schon irgendwie schwierige Kommunikation hinsichtlich, dass Sam wohl in Monaco bei einem Physiotherapeuten war, der ihm gesagt hat, dass er weiterhin trainieren kann, aber das Team zu ihm gesagt hat, dass er nicht trainieren soll. Und das fanden die halt ein bisschen komisch. Und also auf jeden Fall kann man aus dem Interview von oder aus dem Aussagen von Lefebvre schon erkennen, dass so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, so ein bisschen, also richtiges Vertrauen ist da gerade nicht da. Und ich finde es alles auch gerade so ein bisschen weird. Und Lefebvre ist ja auch mal gleich so emotional, ne? Also er versucht es nicht zu sein, aber ist es ja mit der Aussage, ich habe mir aus dem Vertrag rausgekauft und wenn er jetzt geht und bla bla bla. Ja.
Ich finde eigentlich, also wenn man jetzt mal alle Aussagen umdrehen würde, dann fände ich sie schon fast glaubwürdiger.
Weißt du? Wie meinst du?
Da war jetzt zum Beispiel so, Lefebvre wurde dann gefragt, ob er glaubt, dass Bennett jetzt nicht startet, weil er nächstes Jahr woanders fährt.
So, das glaube ich zum Beispiel nicht.
Als ob das der Fahrer so entscheiden würde. Weißt du, dass er dieses Jahr nicht mehr für ein anderes Team fahren will. Das wäre eigentlich andersrum. So, ist das der Grund, warum er jetzt nicht fährt? Ne? Also das wurde dann irgendwie so umgedreht. Und ich fand, das sind ja natürlich, ich habe jetzt nur die englische Übersetzung oder den, also das kam wahrscheinlich in irgendeiner belgischen Tageszeitung,
ja.
Das Interview, und wurde dann halt von Cycling News aufgegriffen und irgendwie übersetzt. Vielleicht waren auch noch ein paar Fehler in der Übersetzung.
Also das, was ich halt interessant fand, ich kenne Sam Hinton auch echt ein bisschen und weiß darum auch so um seine mentale Stärke manchmal. Und dieses, was ja Lefebvre auch gesagt hat, die Angst, also dass er ja nicht glaubt, dass es unbedingt ein Knieschmerz ist, sondern die Angst vorm Versagen, das ist so voll Sam. Also so würde ich, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, gut, das hört sich so voll nach ihm an. Weil okay. Der ist halt so, der ist halt, der kam jetzt zu De Koning, hat dann erst nicht gewonnen direkt, ne, in Down Under, und dann auf einmal ist er Knoten geplatzt, er hat ganz viel gewonnen. Und da hat er dann ja auch in meinen Aussagen, hast du gemerkt, wie enttäuscht er war, dass das Team irgendwie nicht das geben konnte, was sie ihn irgendwie so supportet haben. Und der ist halt so, ne, der, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass er halt Angst hat davor, auch mit diesem internen Druck im Team, wo Kerf jetzt gerade so gut fährt, Angst hat, nicht zu performen. Also es ist wahrscheinlich trotzdem nicht seine Entscheidung, mal die Tour nicht zu fahren, aber es ist halt, ja, das ist wirklich so, ja.
Ja, das ist für mich so ein bisschen unbegründet. Okay, der ist jetzt verletzt gewesen und vielleicht stimmt die Form nicht, aber bis dahin lief es ja ganz gut dieses Jahr. Also,
ja, der ist voll gut gefahren, ne?
Ist aber auch, das letzte Rennen war jetzt irgendwann Ende Mai, glaube ich, ne?
Mhm.
Ich glaube eher, also für mich sieht das von außen jetzt eher so aus, okay, der geht nächstes Jahr weg, du hast irgendwie einen Cavendish, der in Form ist, und du könntest, also die Wahrscheinlichkeit, jetzt mit Cavendish eine Etappe zu gewinnen und damit halt einen riesen Erfolg zu landen, also es reicht ja schon, wenn er eine Etappe gewinnt, wäre das natürlich das ultimative, also wenn jetzt, sage ich mal, Bennett gewinnt zwei Etappen bei der Tour, das wäre eigentlich nur Erwartungen erfüllt. Ja,
und bei Cavendish
wäre es halt übertroffen, bei weitem übertroffen. Und wahrscheinlich war es tatsächlich jetzt so, dass durch die Verletzung von dem Bennett die Chancen, mit Cavendish eine Etappe zu gewinnen, einfach höher sind. Ich meine, du hast halt einen Murkoff, so, da kannst du ja einfach irgendeinen ans Hinterrad setzen und der hat schon mal eine gute Chance zu gewinnen. Also das ist ja wirklich so. Gerade mit dem Team, die dir jetzt noch da mit hinschicken, mit einem Askren, mit einem Ballerini und dann eben noch dem Murkoff, so, da hast du schon einfach so eine gute Chance. Und Cavendish sieht ja auch wirklich topfit aus zurzeit. Hat Belgien-Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Halt auch klar als stärkster Sprinter in dem Tag gegen die ganze Weltelite. Und ich glaube, das sind halt verschiedene Gründe, die dann dazu geführt haben. Ich fand dieses Interview ein bisschen weird. Vielleicht lag es aber auch wirklich an der Übersetzung. Also die belgische Presse, die polarisiert natürlich da gerne mal so mit ihren Sachen, die sie abdrucken. Ja. Das sind nicht nur die Aussagen von Lefebvre, sondern auch wie sie dann quasi aufgebauscht werden und so.
Ja, ich finde das seltsam, dass immer Sam Bennett irgendwie so zum Spielball wird, ne? In verschiedenen Teams auch. Das weiß nicht, ob das...
Ich bin wirklich gespannt, was an den Wechselgerüchten dran ist und wo er dann nächstes Jahr fährt. Und wenn sich so die Gerüchte bewahrheiten, dann ist er aber auch irgendwie zurecht in dieser Rolle.
Ich kann es, wenn er diesen Wechsel wirklich tätigt, von dem wir irgendwie gerade auch alle ausgehen, dann ich könnte es nicht nachvollziehen, weil
klar, ist ja aber wie viel, das Gerücht, dass er wieder zurückgestoßen wird, wie so ein Spielball.
Wie
eben,
viel also wird da dann vom Agenten entschieden? So, da muss ja der Fahrer auch Mitspracherecht haben,
ja,
oder?
Halt, ja, klar, natürlich hat der Fahrer nur Mitspracherecht, aber das ist halt...
Klar, am Ende entscheidet immer der Fahrer.
Ja, genau, der muss ja unterschreiben. Aber wenn die Summe halt so groß ist, das Thema hatten wir auch schon mal, ich meine, ist einfach auch Fakt, dass Leute, die von De Koning weggehen, dann nicht mehr so sprinten, also gerade Sprinter und auch andere Klassikerfahrer, das muss man sich halt dann irgendwie auch bewusst sein. Ne? Und wenn Sam dahin wechselt, wo man vermutet, dass er hinwechselt, dann wird er diese Rennen nicht mehr so gewinnen, weil er auch allein diesen Support innerhalb des Teams nicht hat. Das muss man auch sagen. Und so, wie Andi schon sagt, Murkoff kannst du erstmal, da kannst du halt einen Andi jetzt auch noch hintersetzen. Wenn Andi jetzt ein paar Monate trainiert, dann gewinnt er eventuell auch ein belgisches Radrennen. Weißt du, das ist halt, ja, aber ist ja so. Ich meine, der Typ ist halt krass. So, das ist halt einfach ein Moped und der liefert dich da ab, wo du hinliefern musst. Wenn du dann noch irgendwie ein bisschen sprinten kannst, hast du ziemlich eine gute Chance und das hast du halt den meisten anderen Teams halt nicht. Und wenn du dann dem Geld folgst, kann man keinen verübeln. Ne? Man hat nur einmal eine Karriere. Mhm. Ne? Und irgendwann ist halt so eine Sanduhr läuft halt auch ab. Ne? Und wenn die abgelaufen ist, ist es halt vorbei. So. Ja.
Gut. Andi, willst du ein Quiz
sonst noch so viel
starten?
Leute, habt ihr welche Starter? Ich würde jetzt noch mal gerne so, ja, nicht jetzt unbedingt Bergtrikot brauchen wir nicht, das, keine Ahnung, wer das gewinnt.
Ja, keine Ahnung.
Aber halt. Welche Namen fallen euch noch so auf, wenn ihr so durch die Startliste geht, wo ihr eigentlich gespannt seid, was die machen werden oder wo ihr denkt, dass die irgendwie groß in Szene treten werden?
Niemand.
Ich hatte heute...
Niemand?
Ach, keine Ahnung, ich habe jetzt, ganz ehrlich, habe ich da jetzt gar nicht so, so richtig hingeschaut.
Fragt ihr euch nicht, was mit Marc Hirschi bei dieser Tour abgehen wird oder nicht?
Nee, aber ich finde das gerade mal, ich wollte das. Ey, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass Schachmann nicht bei der Tour ist. Aber wir brauchen es auch nicht besprechen.
Also. Ja, aber das war doch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht überrascht irgendwo.
Nö, mich auch nicht, aber es war ja anscheinend doch irgendwie ein heißes Thema, aber wir müssen einfach nicht drüber reden, das ist in Ordnung.
Ja. Aber also ich habe es jetzt auch gar nicht so mir
bei der,
mir
eher, dass Burgi nicht bei der Tour ist, der hat nämlich nochmal auf Instagram gepostet, so nach der deutschen Meisterschaft, ja schade mit der Form nicht zur Tour zu fahren.
Ja, aber wir können ja die anderen Deutschen einfach mal huldigen, angefangen bei Simon Geschke, Max Walscheid, dann fährt noch Toni Martin natürlich. Irgendeiner muss ja von vorne fahren,
yes.
Ohne Brille. Dann Nils Polit, Emanuel Buchmann,
Roger Kluge.
Roger Kluge haben wir da. Wen haben wir denn hier noch? Rick Zabel, André Greipel, da haben wir Georg Zimmermann, Jonas Koch. Das war's auch schon. Also 10. Nee,
einer fehlt. Einer steht noch nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, wann die Pressemitteilung rausgeht, ob ich jetzt hier sagen kann, aber bei EF Education Nippo fehlt noch ein deutscher Starter.
Jonas Rutsch fährt. Oder fährt Andreas Klier nochmal mit? Okay, geil. Freut mich. Ich hab's, ganz ehrlich, ich hab's mir fast gedacht, so wie er dieses Jahr gefahren ist, musste der eigentlich mit. Aber
ja.
Dann.
Also ich denke, ich hoffe mal, es kommt bis Donnerstag raus, sonst müssen wir wieder piepen hier.
Ja. Nee, freut mich. Ja. Dann
erste Tour.
Glückwünsche gehen raus, Jonas. Sehr verdient. Und mit dem Team. Hast du auf jeden Fall auch ein paar Drücker am Start da. Weil sie jetzt hier gerade so sehr bei Pro Cycling Stats mit Bissinger, Kort, Paulus, Walgren, Uran, Higita.
Schon eine gute Mannschaft, ne?
Mhm. Ja. Ja, vor allem, ey, geil, wenn du fährst, wie geil muss es sein, kenne ich nicht, das Gefühl, zu einer Tour zu fahren und einen Favoriten zu haben. Das ist, also, du fährst da ganz anders und wenn da jemand wirklich irgendwie aufs Podium fällt, muss ein geiles Gefühl sein.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Genau.
So.
Andi, deine Fragerunde.
Ein paar Fragen für euch vorbereitet.
Genau, es wird heute eine 2-Stunden-Folge. Ich sehe das schon kommen.
Apropos, ich wollte gerade noch hinzufügen: Mark Cavendish, ja? Wird ja immer drüber diskutiert, vor allen Dingen in Belgien. Und kein Wunder, dass die Belgier da noch nie weiter aufgeklärt haben. Rekord-Etappensieger ist ja immer noch Eddy Merckx, ne?
Mhm.
Ja.
Mit 34 Siegen.
Ja.
So. Aber von den 34 Siegen waren 16 Zeitfahren.
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Und Cavendish hat einfach 26 Etappensiege. Also der muss ja auch irgendwie ein paar Mannschaftszeitfahren oder sowas da drin gehabt haben.
Also wahrscheinlich keine Einzelzeitfahren.
oder das ist noch ein älterer Fact, aber ich glaube nicht. Das heißt, der liegt ja deutlich über dem bisherigen Rekord von Eddy Merckx, eigentlich jetzt schon. Aber man zählt natürlich alles. Zeitfahren gehört ja irgendwie doch dazu. Und da liegen wir jetzt gerade bei Cavendish mit...
Bei 30.
32? 30?
Ich glaube bei 30, ja.
Okay. Und
ist mir
auch bei meiner Recherche aufgefallen.
Irgendwie eine höhere Zahl auch im Kopf, aber.
Hä? Ich dachte auch 32 oder so, aber.
Ne, jetzt können wir gerade mal nachgucken.
Also das sind ja nicht alles richtige Etappen, da gehen ja auch Zeitfahren dabei, zählt dann eh nicht alles so. Also, aber er hat einfach 26 reguläre Etappen gewonnen.
Der hat 30 Tour-Etappen,
steht bei Prost. Davon sind 30 reguläre Etappen, also unfassbar eigentlich. Auch unfassbar, was Eddy Merckx gemacht hat natürlich. Aber naja, so, zum Quiz. Erste Frage. Wie viele Leute verfolgen weltweit die Tour de France im Fernsehen oder im Internet per Livestream?
Insgesamt oder?
Insgesamt.
200 Millionen.
Nee, ich sag am Ende der Tour.
Ist nicht genau definiert. Also wie viele verfolgen die insgesamt?
Unique Listeners.
Über die 3 Wochen.
Ja, 2 Milliarden.
Also 200 Millionen gegen 2 Milliarden. Da geht der Punkt auf jeden Fall an Paul. Insgesamt sind es 3,5 Milliarden in 190 Ländern.
Ja, das ist doch Quatsch. Ja.
Ich habe jetzt keine richtige Quelle. Dafür ist Red Bull.
Nee, aber das ist ja kein Quatsch. Du musst ja allein nur Belgien. Wie viele schauen in Belgien? Und das einfach.
Alle 7 Milliarden Belgier.
Die Welt hat 8 Milliarden Menschen.
Ja, das ist krass. Aber, ne? Aber das durch die ganze Tour hinweg. Musst du ja sehen. Du kannst ja nicht in einen Tab, es sind ja 21 Tage. Wenn du das durch 21 teilst, ist es ja nicht mehr so
die
krass.
Die Tour ist das jährlich, also das größte Sportereignis, das jährlich stattfindet.
Ja, genau. Ja.
Also ich war aber auch fasziniert von dieser Zahl. Und ich weiß nicht, ob sie so stimmt, vielleicht kriegt man da nochmal irgendwie ein paar genauere Zahlen raus.
Ich habe die Zahlen auch schon so gehört, auch immer, dass es so, dass über das paar
Milliarden sind. Ist vermutlich ein bisschen schön gerechnet, aber... Also, ja, so viele Leute kennen die Tour de France auf jeden Fall.
Wie viel sind es? 3,5.
Ja, 3,5. Was rechnest du jetzt da aus?
Ja, ich gebe es.
Ich weiß nicht, wie diese Zahl zustande gekommen ist.
Mein Taschenrechner macht Milliarden nicht. Ich wollte es jetzt mal gerade durch.
Halt das Handy mal an. Also, halt es mal quer.
Ah, okay. Ja, genau. Und dann durch 21, ist gleich 166 Millionen pro Etappe und das ist realistisch. Das ist nicht unrealistisch.
Also nicht unique, was sie, also ich weiß, nee, keine Ahnung, wie die es zählen. Ja, aber
Aber 166 Millionen Menschen pro Etappe ist nicht unrealistisch weltweit. Ne? Also
dann
nicht,
wären wir ungefähr bei den 200 Millionen, die ich gesagt habe.
Okay, ja. Dann ginge der Punkt. Also okay, kriegt jeder einen halben Punkt.
Yes!
So, jetzt könnt ihr nochmal schätzen. Und zwar die schnellste Etappe, die jemals gefahren wurde, also reguläre Etappe, Zeitfahren rede ich jetzt nicht. Wie schnell war die und wer hat die gewonnen?
Genau. Bei der Tour? Ich hätte es allgemein sagen können, es war nämlich Phil Gilbert bei der Vuelta 2019.
Mhm, stimmt, ja. Weißt du noch, wie schnell die war?
Ja, ich glaube 52 oder sowas, so absurd hoch.
In die Richtung wäre ich jetzt auch gegangen.
Ja, genau. Aber bei der Tour?
Ich sag Mario Cipollini und 51er Schnitt.
Paul? Ja,
Etappensieger weiß ich nicht, aber ich sag 50er Schnitt.
Ja, denn es ist 50,3. Ist der Schnitt, geht der Punkt an Paul und der andere Punkt geht aber an Basti tatsächlich. Mario Cipollini hat die Etappe gewonnen. 1999, 4. Etappe. 50er Schnitt auf 195 Kilometer.
Also in den 90ern braucht man einfach auch nur auf Cipollini tippen bei der Flachetappe.
Ja, muss ja eine Flachetappe gewesen sein. So.
Das war übrigens die Tour, bei der es 11 Flachetappen gab. Ich glaube, Cipo hat 5 gewonnen. Ist dann ausgestiegen. Toursieger. Inoffizieller Toursieger Lance Armstrong. So, jetzt kommen wir nochmal auch zu ein bisschen historischen Fakten. Die längste Ausgabe der Tour, schätzungsweise,
das war bestimmt 1903 mit irgendwie, keine Ahnung, 5000 Kilometern oder sowas.
Nee, 1904 war die kürzeste Tour. Das wäre die nächste Frage. Also, was schätzt ihr, wie lang war die? Heute sind die immer so 3.500, die großen Rundfahrten, plus, minus.
Ich sag 5,5.
Ich habe gar keine Ahnung. So, es gibt mal eine.
Ja, die waren absurd lang, Mann.
So.
Die waren zum Teil so absurd lang.
Ja, die haben so 400-Kilometer-Etappen gehabt und ja, sowas. Genau, ja, aber.
Ja. Halt so längste Etappe übrigens während der ganzen Tourgeschichte 471 Kilometer.
Ja. Vorm Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall.
Das stimmt auch.
Vorm Ersten okay, noch? Nee. Wenn die dann so kurz war, dann war das zwischen dem Ersten und dem Zweiten. 1920 oder so, 30.
Also ich sag 5.
4, ich sag 4,9, dann bin ich, dann habe ich alles, was drunter ist.
Okay, also die Tour, das war die Tour 1926 mit 5745 Kilometern auf 17 Etappen, das heißt im Schnitt 338 Kilometer pro Etappe. So, jetzt muss man sich natürlich mal noch zurückversetzen ins Jahr 1926. Stellt euch mal vor, was hatten die überhaupt für Straßen?
Ja, die haben halt auch teilweise mehr als 24 Stunden für so eine Etappe gebraucht, oder?
Das war eigentlich der Zeitpunkt, als das Graveln erfunden wurde, oder? Ja. Das war einfach Gravel. Lange, lange Distanzen auf Schotterwegen und die haben halt nur.
Ja, was heißt erfunden? Rennrad erfunden gemacht, wurde das vorher. Die haben es halt auf die Spitze getrieben.
Okay, ja. Ja, kürzeste Tour habe ich schon angedeutet, 1904. Wie lang war die dann?
Wahrscheinlich.
3000.
War die auch 3 Wochen dann? Nee, ne? Du hast ja eben schon gesagt, 17 Etappen. Die war dann wahrscheinlich 3000. Nur eine Woche und trotzdem so lange Etappen.
Basti hat eigentlich ein richtig gutes Tour de France-Wissen. Merkt man jetzt schon, ne?
Ja, ist ja nur.
Also, wie lang war die dann?
Ist ja nur geraten. 3000.
Ich sag 3000 Kilometer.
2,9 in einer Woche.
Also 6 Etappen, 2428 Kilometer.
Alter Schwede, ey.
Also am Tag, die kürzeste Tour de France am Tag, sind die nur 404 Kilometer am Tag gefahren. Scheiße. Und ich glaube, da gab es aber doch die Regel nicht, dass man nur bei Tageslicht fahren durfte. Die kam dann irgendwie, glaube ich, ein bisschen später. Weil ich glaube auch nicht alle von denen sind die ganze Distanz durchgefahren.
Ja, nee, da sind ja immer welche.
So, jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die gehen jetzt eigentlich eher so um die deutschen Teilnehmer. Sorry an alle, die von außerhalb Deutschlands zuhören. Ich habe noch ein paar Facts für euch dazu gesammelt. Aber fangen wir jetzt an. Fünfte Frage. Wer ist der Erste und wer ist der letzte Deutsche im gelben Trikot gewesen?
Der Erste? Oh fuck, den Namen müsst ihr eigentlich wissen. Der Letzte war Toni Martin, oder?
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber könnte.
Oder war Meister Kittel nochmal dazwischen?
Hat Max Schachmann das schon mal gehabt? Da denke ich dann immer an Paris-Nizza jetzt. Das sieht genauso aus.
War es Toni Martin in 2015 stürzt er, glaube ich, so schwer. Oder halt später nochmal Kittel, aber Toni hat es später nicht nochmal gehabt. Ich würde fast sagen, Toni Martin war der Letzte. Und der Erste weiß ich nicht.
Dann Toni Martin war der Erste, war der Letzte.
Ja, 2015, oder?
Genau. Ja. Und der Erste war Kurt Stöpel.
Genau.
Das war, glaube ich, noch vor dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
War der erste deutsche Etappensieger.
Kurt.
Also direkt am Anfang.
Richtig
an,
stabiler Name.
Start.
Du meinst nicht erste Etappensieger, aber erster im Game-Trikot.
Ja, war aber auch gleichzeitig der erste deutsche Etappensieger.
Okay.
Also, großer Held des deutschen Radsports, Kurt Stöpel. Habe ich sonst keine Infos zu.
Können wir mal einladen,
den Besenwagen. Welcher Deutsche war denn am längsten im Gelbtrikot?
Am längsten am Stück?
Nee, insgesamt. Wer hat die meisten Tage im gelben Trikot?
Ja, muss ja Jan Ulrich eigentlich. Na, stopp. Rudi Altig.
Ja, hätte ich auch gedacht. Rudi Altig oder vielleicht sogar der, hat nicht auch hier der Vater von Björn Thurau?
Der ist, war auch 15 Tage lang im gelben Trikot. Aber ja. 18 Tage im gelben Trikot war jemand anders.
18 Tage?
18 Tage, es muss Ulle gewesen sein.
Das ist eigentlich Ulle, ja.
Ja.
Basti, deine erste Antwort war richtig, war nämlich Jan Ulrich und Rudi Altig waren beide 18 Tage lang im gelben Trikot. So, jetzt noch ein Fun Fact, weil wir jetzt hier die ganze Zeit über deutsche Erfolge bei der Tour de France reden. Fabian Cancellara, war ganze 29 Tage im gelben Trikot als Schweizer.
Immer im Prolog gewonnen erstmal.
Können wir nicht viel gegen machen. Jetzt aber, Luxemburg hat 37 Mal das Tour de gelbe Trikot getragen, nämlich Nico Franz. Der hat sogar zweimal die Tourse gewonnen. 1927 bis 1929. In der Zeit hatte der 37 Mal das gelbe Trikot an. Und jetzt zu unserem Freund in Österreich. Da gab es nur einen Tag im gelben Trikot. Max Buller. Also wird mal wieder Zeit hier, oder? 1931. Kann man mal wieder was nachlegen jetzt hier.
Wer, los geht's. Patrick Konrad, Patrick Lukas Konrad. Köstlberger.
Marco Haller ist auch am Start, glaube ich. Weiß ich nicht, wen wir jetzt vergessen haben, aber viel Erfolg.
Ja, Google, so. Oder?
Google auch.
Google auch.
Der ist auch dabei, habe ich gesehen. Und jetzt der erste und der letzte Deutsche im Bergtrikot.
Paul Voss. Bin ich der Letzte? Weiß ich nicht.
Also, ich habe niemanden anderen gefunden, ja. Also, ja, okay, der Letzte warst du. Und wer war der Erste? Den kennt ihr jetzt diesmal. Also, das ist jetzt kein so ein.
Ah, Marcel Wüst.
Nee.
Jan Ulrich. Jetzt einfach mal alle raten.
Also, noch Ahnung, davor. Älter.
Ihr kennt den beide. Also, aus eurem Radsport. Leben, kennt ihr den?
Bin ich echt der Letzte?
Du bist der Letzte.
Okay, muss auch so bleiben.
Wir kennen den aus unserem Radsportleben.
Ey, das erfüllt mich übrigens gerade ein bisschen mit Stolz, dass ich in der Liste vorkomme namentlich. Darauf noch ein Schluck Rosé.
Kommt der nicht drauf?
Nee.
Nee. Denk mal an Ausreißer.
Jens Vogt.
Jens Vogt ist richtig.
Der Jens war der Vogt, erste.
Deutsche.
Ja. Krass. Okay.
Und es hat noch nie ein Deutscher gewonnen.
Nee.
Ja, ey, ich hatte ja nie. So ein bisschen die Eingebung, dass Emanuel Buchmann dieses Jahr aufs Bergtrikot gehen könnte, weil in Deutschland ist das, glaube ich, noch was wert.
GC?
Nee, da musst du sprinten. Auch. Da musst du aber sprinten fürs Bergtrikot. Ich glaube, da.
Nee, du hängst die vorher alle ab.
Also, ja, glaube ich nicht.
Da kommst du auf jeden Fall.
Du musst ja auch nicht jede Wertung gewinnen.
In
du
die
musst
Tagesschau.
Wertung gewinnen.
Wenn du das. Ja.
Ich wäre auch da. Also, ich fände das mega geil.
Ja, natürlich wäre es geil.
Also, natürlich. Okay, gucken wir mal. Da jetzt auch nochmal unsere. Viele Grüße an unsere Nachbarn. Die haben das nämlich schon mal gewonnen. Und zwar die Luxemburger wieder hier. Das ist eigentlich die deutschsprachige. Radsportnation, muss man sagen. Zweimal Charlie Goal und Tony Rummiger als Schweizer hat das auch schon mal gewonnen. So, jetzt zurück nach Deutschland. Deutsche Fahrer mit den meisten Etappensiegen.
Marcel Kittel.
Ja.
Erik Zabel.
Nee, ich sag Marcel Kittel.
Ich sag Erik Zabel.
Marcel Kittel 14, Zabel 12, Greipel 11. So, habe ich hier keine Infos, wie viele Schweizer
zieht Greipel
oder Österreicher
heute dieses Jahr an beiden vorbei.
Kann sein. An beiden wird schwer, aber habe ich auch, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, wenn er eine gewinnt, dann steht er mit Zabel auf Platz 2. So.
Ganz kurz, ist es eigentlich nicht geil, dass diese, Entschuldigung, älteren Rennfahrer, André, sorry, und also auch Kev, dass sie jetzt so zu Tour kommen? Und nicht nur einfach so aus Mitleid, sondern einfach, weil die gerade gut sind. Weißt du, also die waren ja irgendwie abgeschrieben, so halb schon zum Teil. Und jetzt fahren die wieder zur Tour und sind auch wieder so Mitfavoriten. Ich finde das so geil, dass die nochmal so einen zweiten oder dritten Frühling gerade haben. Ich freue mich da mega. Also ich finde das richtig geil. Also,
ja. Gut. Jetzt aber wieder zurück zum modernen Radsport. Der jüngste Sieger der Tour. Ever.
Tadej Pogacar.
Ja.
Nee, Egan Bernal war der jüngste Sieger, glaube ich, oder? Ah nee, da war bestimmt wieder irgend so ein Franzose, der 1905 das Ding gewonnen hat.
Ich glaube, Pogacar war das, oder?
Oder? Ja. Bernal war auch krass jung, aber ich glaube, Pogacar war noch mal jünger.
Keine Ahnung, Pogacar. Einer von beiden.
Pogacar.
Nee, Paul, du warst ja auch gerade auf der richtigen Spur. Also 1904.
Ah ja, okay.
1904, bei der kürzesten mit den 400-Kilometer-Etappen hat schon mal ein 20-Jähriger gewonnen. Henri Cornet.
Das kann man
einfach Franzose.
Ich finde, da muss man fast.
Gab's alles schon mal. Gravel-Etappen, junge Toursieger, gab's alles schon
alles
mal.
Kommt alles kommt wieder.
Alles kommt wieder.
It's an endless loop.
So, jetzt zum, also grünes Trikot haben wir mal weggelassen. Da kann man nochmal sagen, Erik Zabel und Peter Sagan, glaube ich, Rekordhalter. Mhm. jetzt das weiße Trikot, also der beste Nachwuchsfahrer U25 oder nee, 25 oder jünger. So.
Deutsch.
Das ist immer noch, ne? Die meisten weißen Trikots.
Die meisten.
Wer hat die gewonnen?
Also Jan Ulrich hat auf jeden Fall welche gewonnen.
Ich habe nur ein Jahr, glaube ich. Nee, zwei Jahre lang.
Ja.
Aber Nairo Quintana kann da auch eine Rolle spielen.
Die meisten weißen Trikots, man hat ja nicht so viel Möglichkeiten. Dann muss man ja quasi mit 20 schon schnell gefahren sein. Und ab, also wenn du...
Also sind auch, das sind wieder Namen in eurem Radsportleben, aus eurem Radsportleben.
Ja.
Modernes Radsportleben oder älteres?
Nein, da wo, zu der Zeit, wo du auch schon Rad gefahren bist.
Ja, sag ich Nairo Quintana. Ich weiß gar nicht, wie oft das gewonnen hat, um ehrlich zu sein.
Basti?
Warte, ich muss kurz nachdenken.
Nee, es kann auch nicht sein, Nairo Quintana ist geschwassen, was ich gerade gesagt habe.
Ey, Paul, fang jetzt da nicht an zu recherchieren. Ne? Du meinst, ich sehe nicht, wie es schief war von deinem Bildschirm.
Mein Handy-Akku ist eh leer. Contador war auch relativ früh dabei.
Jetzt sag halt einen Namen, Junge. Wir haben nicht ewig Zeit.
Es gäbe auch wieder zwei richtige Antworten. Ich wollte eigentlich das Tour-Quiz natürlich mit dem einen Namen beenden, aber dann habe ich nochmal nachgeguckt und es sind tatsächlich zwei, die es dreimal gewonnen haben. Jan Ulrich und Andi Schleck.
Andi Schleck, scheiße, wollte ich sagen eben. Mist.
Nairo Quintana hat so einmal gewonnen. Ne?
Ulle, drei. Also der ist ja dann auch immer als Zweiter quasi erster Nachwuchsfahrer geworden. Ne? Und das eine Mal, wo er gewinnt. Ja.
Okay.
Gut, das war mein Quiz.
Sehr schön.
Hoffe, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Deswegen Schlafenszeit.
Ja, auf jeden Fall mega, mega lang aufgenommen hier mal wieder. Aber wir haben jetzt noch eine ganze Woche, um Fan-Utensilien zu kaufen. Ich dachte so, wir können auch mal so Fahnen ans Auto machen vielleicht für die Tour de France.
Französische oder dann auch Deutsche?
Weiß ich nicht. Wie würde man das machen? So Fußballfans eskalieren ja immer so voll. So was.
Ja, also
Bora, ich fahre vielleicht über Giro einfach.
Also vielleicht jetzt über Giro auch. Jetzt drei Wochen lang schön immer was Französisches essen und trinken.
Ja.
Also ich fahre.
Da kenne ich mich noch nicht so gut mit aus.
Da will ich auch was von
dir erfahren. Also mir wird es leicht fallen, weil ich fahre jetzt ins Saarland am Freitag und da ist Frankreich nicht sehr weit.
Ja, ich fliege morgen nach Frankreich, morgen früh.
Ich bleibe in Düsseldorf.
Weil da war die Tour de France auch schon mal übrigens.
An alle ZuhörerInnen, ab Samstag auf One könnt ihr mit meiner wunderschönen Stimme wieder zuhören und dem, was ich sage. Werde ich zumindest die erste Hälfte der Tour kommentieren.
Ich will übrigens gerade nochmal, das hatte ich eigentlich vor, heute zu sagen, hat jetzt nichts mit der Tour de France zu tun, aber nochmal Werbung für Paul Voss Outside machen. Denn der Typ ist so stark. Ich will endlich, dass der diese großen Gravel-Rennen mitfährt. Ich glaube, der zerlegt.
Das haben einige Profis mir noch gesagt am Sonntag.
Also wer also noch Bock
gestern
hat...
Gestern bei der Deutschen Meisterschaft. Die fanden das alles schade, dass du da nicht mitgefahren bist.
Wer sich jetzt denkt, ich will sponsorentechnisch hier noch einsteigen in dieses Projekt, weil Paul Voss nimmt die Gravel-Szene auseinander. Macht das.
Nee, ich hoffe, ich habe meinen Antrag am Freitag gestellt für die Einreise in die Staaten. Am 15. Juli ist mein Flug gebucht, diesmal nach San Diego und ich hoffe, nach L.A. und ich hoffe, dass ich ihn antreten darf. Und dann werden wir mal gucken, ob ich den Jungs Paroli bieten kann.
Gut.
Bis dahin hören wir uns noch ein paar Mal. Also, Männer, war mir Fest und jetzt gehe ich schlafen.
Wie sagt man nochmal jetzt hier als Verabschiedung auf Französisch.
Au revoir.
Und
dann gibt es eigentlich immer so eine Floskel von den
Kollegen. Ja, dann trinkt man noch einen
da auf Eurosport.
Ach so.
Ach so. Au revoir, Tutti.
Tutti Bene.
Tutti Bene. Au revoir, Tutti Bene.
Naja,
si,
gut.
Si, si. Muy bien. Bis nächste Woche.
Schön.
Ciao.